letzte Sendung dieser Europameisterschaft, die uns so viel Freude gemacht hat. Und heute Abend, 21 Uhr in Berlin, entscheidet sich's dann. Wird's Spanien? Wird's England? Wer wird der Nachfolger von Italien? Wir gucken auf beide Teams natürlich. Fragen uns, ob die Engländer das wirklich schaffen können, nach 66 endlich mal wieder einen großen Titel zu gewinnen. Entspannt sieht's auf jeden Fall aus, wenn wir die Bilder anschauen, die uns erreicht haben aus dem Trainingscamp. Das sieht sehr locker und chillig aus. Die großen Stars, ganz egal ob Stones oder Kane und Bellingham, die können sich und ihrem Land einen riesen Traum erfüllen. Auch ein Thema in der Sendung, natürlich die deutsche Fußballnationalmannschaft. Julian Nagelsmann bleibt auf jeden Fall 2 Jahre noch Bundestrainer bis zur nächsten Weltmeisterschaft. Danach zieht es ihn wahrscheinlich wieder in den Vereinsfußball. Aber die Frage ist, wie gut waren wir eigentlich wirklich? Sind die hohen Ziele, die man ausgegeben hat für die nächste Weltmeisterschaft, realistisch? Darüber sprechen wir auch heute. Und wir gucken natürlich auch ein bisschen auf die Bundesliga. Da sind ja viele Vereine schon sehr, sehr aktiv auf dem Transfermarkt. Ganz besonders der FC Bayern München. Jetzt ist sie endlich da, die Holding Six. Palinha war ja letztes Jahr schon mal kurz vor der Unterschrift. Dann hat sich's zerschlagen. Jetzt ist der Mann aus Fulham da. Und das ist längst nicht alles, was da gekauft wurde. Momentan der Kader der Bayern weit über 30 Spieler stark. Da muss sicherlich noch das ein oder andere verkauft werden. Darüber sprechen wir hier heute im Fenster.com EM-Doppelpass. Unter anderem mit einem Mann, der im Fußball wirklich alles gewonnen hat. Welt- und Europameister Jürgen Kohler. Herzlich willkommen. Schöner Empfang.
Ja, toll.
Nun habe ich gerade ja schon gesagt, du hast in deiner Karriere alles gewonnen. Weltmeister 90, Europameister 96. Wie geht's einem eigentlich als Spieler vor so einem großen Finale? Also den Spaniern und den Engländern heute. Du kannst dich da anders als ich reinversetzen. Wie ging's dir damals?
Ja, wenn man das Finale erreicht, geht's einem sehr gut. Noch schöner ist es natürlich, wenn man das Finale gewinnt. Ist eine Gefühlsorgie, kann man das, glaube ich, sagen, vor dem Spiel. Geht mal hoch, die Stimmung geht mal runter, ne, ja. Weil man nicht genau weiß, was kommt auf einen zu. Aber sobald das angepfiffen wird, weiß man eigentlich, was man zu tun hat. Und dann geht's los.
Ja, wir sprechen über dieses Finale. Natürlich auch deine Einschätzung, wer da der Favorit ist. Das in folgender Runde. Ich möchte Ihnen die anderen Gäste vorstellen. Ich freue mich sehr, dass er nach weit über 10 Jahren mal wieder hier ist. Sänger, Songwriter Tim Bensko, hallo. Und guck doch nicht so streng, Mario. Das ist hier ein erfreulicher Anlass. Mario Basler, meine Damen und Herren. Dann die Europameisterschaft, die uns so viel Spaß gemacht hat. Was für einen Effekt hat das für unser Land? Besprechen wir mit dem Bundesvorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen und mit Nuripur. Herzlich willkommen. Alfred Draxler ist hier. Ich freue mich sehr, dass du zu uns gekommen bist. Alfred Draxler, meine Damen und Herren. Und natürlich begrüßen wir auch recht herzlich unseren Doppelpass-Experten Stefan Effenberg. Und wir wären natürlich nicht komplett, wenn sie nicht da wäre. Herzlich willkommen, schönen guten Morgen. Ruth Hofmann, hallo.
Guten Morgen, hallo. Dankeschön. Also 50 Spiele haben wir gesehen. Eines steht noch aus zwischen Spanien und England. Leider ist Deutschland nicht dabei. Aber die Spanier haben wir wirklich durch das Turnier hinweg ein starkes Auftreten gezeigt. Und die Engländer, die sind so ein bisschen durchgestolpert, haben eigentlich erst ab dem Viertelfinale und dann ab dem Halbfinale wirklich überzeugende Leistung gezeigt. Und jetzt stehen sie aber da, wo sie sein wollen und kurz vor dem großen Coup. Vor allem für Harry Kane, der Bundesliga-Torschützenkönig, Rekordtorschütze der Engländer, wartet ja immer noch auf seinen ersten großen Titel. Was würde der ihm bedeuten? Wir hören mal rein.
Das ist ja kein Geheimnis, dass ich noch keine Teamtrophäe gewonnen habe. Und je länger das so geht, desto motivierter und entschlossener bin ich. Ich habe die Chance, einen der größten Titel überhaupt zu holen. Und keine Frage, ich würde alle meine Rekorde dafür geben, um England stolz zu machen und dieses Finale zu gewinnen.
Ja, der Erwartungsdruck ist natürlich riesig bei den Engländern. Sie wollen endlich wieder nach 1966, so lange ist das her, einen Titel holen. Und was sagen Sie, liebe Zuschauer? Glauben Sie an die Engländer, dass sie nach so langer Zeit mal wieder zu dieser Leistung fähig sind? Ja, England besiegt das Trauma. Oder glauben Sie an die Spanier und sagen, die werden Europameister? Wie lautet Ihr Finaltipp? Dankeschön fürs Mitmachen.
Ja, lassen Sie Ihre Meinung da. Auf wen tippst du?
Daniel.
Spanien. Ja, die sind der Favorit für viele, weil die Leistungen im Turnierverlauf einfach besser waren. Aber für die Engländer, warum denn nicht? Für die würde es auf jeden Fall alles bedeuten, wenn sie Europameister würden 2024.
Schon beruhigend, dass sie sich doch noch haben freischwimmen können. Rechtzeitig vor ihrem nächsten EM-Finale. Diese Engländer, die so hochkarätig besetzt sind, dass sie sich eigentlich nur selbst ausbremsen können. Ihr Trainer war noch nicht geboren, als sie sich bei der WM 1966 den ersten und einzigen großen Titel sichern konnten. Und die Sehnsucht der Fans, dass es endlich klappt mit einem zweiten, ist unermesslich.
But we know. Wir wissen, was ein Sieg für die Fans und auch für uns bedeuten würde, angesichts all der harten Arbeit.
Der viel kritisierte Gareth Southgate ist jedenfalls auf dem besten Weg, doch noch eine Ikone zu werden. Spätestens seit er im Halbfinale seinen Kapitän Harry Kane vom Feld nahm und Ollie Watkins einwechselte, den Siegtorschützen gegen die Niederländer. Die Endspielteilnahme wäre aber auch ohne Jude Bellingham und seinem spektakulären Last-Minute-Fallrückzieher im Achtelfinale nicht möglich gewesen. Englands Shootingstar arbeitet zwar beharrlich an seinem Bad-Boy-Image, fiel negativ auf mit einer obszönen Geste und allerlei Motzereien gegenüber Mitspielern, hat aber immenses Selbstvertrauen. Auch weil er sofort nach seinem Wechsel zu Real Madrid den spanischen Meistertitel gewann und dazu das Finale der Champions League. Bellingham ist so gesehen der Gegenentwurf zu Gentleman Harry Kane, der obwohl Bundesliga-Torschützenkönig und das beim FC Bayern noch keinen einzigen Titel gewinnen konnte in seiner langen Karriere. Nächste Chance für Englands Rekordtorschützen heute Abend. Aber gelingt es den Three Lions, ihre Fesseln endgültig abzulegen oder gehen sie baden? In einem Finale, das auch diese Frage beantworten muss. Holt Kane endlich seinen ersten Titel?
Überlegst du noch, Stefan? Oder glaubst du an die Engländer?
Durchaus möglich. Also sie hatten wirklich eine absolute Leistungssteigerung im Halbfinale. Und ich glaube auch, diese ständige Kritik das ganze Turnier über kann auch zusammenschweißen und kann wirklich Kräfte freisetzen. Also unmöglich ist es nicht. Ich würde auch hingehen und tendieren zu den Spaniern. Aber irgendwie sagt mir mein Gefühl, heute ist irgendwas möglich, wo viele nicht dran denken. Also es ist möglich, auf jeden Fall. Ich würde mich natürlich für Harry Kane besonders freuen, wie er sein erster Titel überhaupt in seiner Karriere. Aber das ist so ein Spiel, was wirklich 50-50 ist.
Wenn die Engländer sind ja, Mario, was man einfach, wenn man die Namen nimmt, sind die ja eigentlich schon wahnsinnig stark besetzt. Also haben die unterperformt weite Strecken dieser Europameisterschaft?
Naja, die Namen spielen ja im Fußball nicht so eine große Rolle. Ne? Das muss ja als Mannschaft funktionieren. Und man hat es ja auch im Bericht noch gesehen, Bellingham versucht sich so ein bisschen abzukapseln, ne? Und sein eigenes Spiel zu spielen. Aber vom Grunde her muss man ja sagen, also wenn es jemand verdient hat, dann die Spanier und nicht die Engländer, weil das war ja ein grausiger Fußball. Allein die Vorrunde anzugucken, da hast du ja wirklich teilweise Augenkrebs gekriegt. Und wenn du den jetzt hat, noch, wenn die noch den Titel, was ich gönnen würde, wäre Harry Kane, dem würde ich den Titel gönnen, aber ich hoffe, dass die Spanier werden.
Aber Jürgen, es ist ja nicht so, dass immer der der schönste Fußball dann am Ende die Titel bringt?
Nee, derjenige, der an dem Tag, wo das Finale stattfindet, 100% gibt und auch das Spielglück ein bisschen auf seiner Seite hat, der wird das Spiel entscheiden und auch das Spiel gewinnen. Und deshalb bin ich da der Meinung wie der Stefan, dass die Engländer nicht chancenlos sind. Ich glaube, dass sie zwar von den Möglichkeiten, die diese Mannschaft besitzt, gerade auf dem Weg nach vorne, sehr, sehr wenig gemacht haben. Es war nicht schön anzuschauen, aber am Ende des Tages haben sie auch, ich glaube, 3 oder 4 Mal den Rückstand aufholen müssen, haben auch Spiele gedreht. Mhm. Und das ist auch ein Erkennungsmerkmal. Das zeigt einfach auch von einer gewissen Klasse. Und deshalb darfst du die Engländer auch heute Abend nicht unterschätzen.
Alfred, wenn man seit 66 auf einen Titel wartet, das ganze Land wartet, ist das eine große Bürde oder glaubst du, dass das keine Rolle spielt?
Natürlich ist das eine große Bürde. Der Druck aus England ist enorm und vielleicht bin ich der Einzige hier. Aber ich würde auch natürlich, ich sage auch, die Spanier hätten es verdient. Aber gönnen würde ich es den Engländern.
Ja?
Ja, doch. Seit 66. Dieses Land hat dem Fußball so viel gegeben. Und seit 66 rennen sie diesem Titel hinterher. Es war damals ein epochales Finale gegen Deutschland. Wir erinnern uns, Wembley-Tor.
Ja.
Ich war ein kleiner Junge. Ich bekomme heute noch die englische Aufstellung von damals zusammen.
Wirklich?
Ja.
Und, würde ich nicht mehr hinkriegen. Also,
doch.
Ich bin ja auch erst 67 geboren.
Siehst du, da warst du ja. Du bist dafür. Ja, also ich würde es den Engländern wirklich gönnen, weil nochmal, dieses Land, nicht nur, weil sie die Erfinder angeblich dieses Fußballspiels sind, sondern auch, weil sie dem Fußball so viel gegeben haben. Und jetzt sollten sie mal wieder einen Titel gewinnen.
Hast du, Tim, auch Sympathien für den englischen Fußball und in dem Fall auch für dieses Finale heute?
Ja, nicht unbedingt für den englischen Fußball, aber für das Finale bin ich auch total Team England.
Ja?
Weil es steht ja irgendwie auch ein bisschen für das Turnier. Also ich fand jetzt nicht, dass es extrem hochklassiger Fußball war die ganze Zeit. Bei den Spaniern ja, bis hin bei den Deutschen, aber dann wurde es ja auch schon eng. Und irgendwie würde das sehr für das Turnier sprechen, wenn am Ende die Engländer dieses Turnier gewinnen. Und ich bin auch total Team Harry Kane. Es wäre die absurdeste Geschichte, wenn der Mann wirklich dieses Jahr noch einen Titel gewinnt und dann diesen auch noch.
Und man denkt, jetzt wechselt er zu den Bayern, damit er endlich mal irgendwas gewinnt. Und dann hat er
in Deutschland einen Titel, ist doch toll.
Ja. Auch Team England?
Ja, heute Abend schon. Sonst nie.
Interessant.
Ich finde, die Spanier haben teilweise außerirdischen Fußball gespielt. Und das war einfach vom Bauchgefühl, es war zu perfekt. Und ehrlich gesagt, die Engländer haben sich teilweise, die Vorrunde war gruselig. Aber früher haben wir genauso auch Titel gewonnen und gesagt, wir haben gesagt, wir sind halt eine Turniermannschaft. Jetzt sind sie halt mal eine Turniermannschaft.
Ja.
Und jetzt sind sie im Finale und haben eine gute Chance.
Nur der Unterschied ist, wir können es. Wir haben es schon bewiesen.
Bestimmt.
Aber wir haben es können.
Ja,
wir haben es bewiesen.
Klar.
Das ist der Unterschied.
Und war es häufig genug
dabei? Aber die haben gerade Elfmeterschießen gewonnen. Entschuldigung, die haben auch was gelernt von uns.
Also. Elfmeterschießen können die jetzt auch. Lass uns trotzdem ein bisschen über den englischen Fußball reden, Stefan. Chris Kramer hat in seiner Rolle als Experte beim ZDF gesagt, ich denke jedes Mal, wenn ich die Engländer unter Gareth Southgate sehe, was macht ihr denn da? Ich verstehe nicht, wie man mit so einem unglaublichen Spielermaterial die eigenen Stärken nicht nutzen kann. Das gilt auf jeden Fall für die Vorrunde, vielleicht Achtelfinale noch, aber im Halbfinale hatte man das Gefühl, die Stärken kommen langsam aufs Feld.
Ich glaube, da sind wir uns einig. In der Vorrunde ja, aber sie haben trotzdem die Gruppe auf dem ersten Platz mit 5 Punkten abgeschlossen. So, dann im Achtelfinale war es dann die individuelle Klasse, die du eigentlich dann auch auf dem Platz hast. Die ist nicht über 90 Minuten abrufen, aber dann ist halt ein Bellingham da, dann ist ein Harry Kane da in diesem Moment, der dann wichtig ist und das Spiel entscheidet. Und zum Halbfinale hin muss ich sagen, da haben sie ihre offensiven Stärken auch ausgespielt. Mhm. Vor allem Phil Foden, muss ich sagen. Der war dann der Unterschiedsspieler, aber sie haben im Spiel nach vorne mehr gemacht. Und da hat man gesehen, wozu sie eigentlich in der Lage sind. Und deswegen wird dieses Spiel, die werden schon genau taktisch richtig eingestellt werden. Sie haben ihre absolute Stärke natürlich in der Stabilität in der Defensive. Keine Frage, das wird auch heute ganz, ganz wichtig sein. Aber wenn Foden wieder so gut drauf ist wie im Halbfinale und Harry Kane musst du immer aufpassen, ist auch immer in der Lage, 1 oder 2 zu machen, dann ist das ein Spiel, manchmal kommst du nicht mit Schönheit, also die Spanier haben es geschafft, mit wirklich schönem Fußball ins Finale, aber wenn du so ein Finale spielst, du musst die Nerven im Griff haben, es können Dinge passieren, wir sitzen jetzt hier und reden 2,5 Stunden darüber, aber vielleicht nach 5 Minuten eine rote Karte, wie auch immer, es kann alles passieren, Innenverteidiger im Laufduell, er zieht, der andere geht runter, rote Karte, auf einmal bis mit 10 Mann auf dem Platz für 90 oder 85 Minuten. Das kann ja alles passieren. Also das ist ein Spiel, wo die Sympathien vielleicht, wenn es um den schönen Fußball geht, bei Spanien ist. Aber Fußball, eine Geschichte wird oft anders geschrieben. Und mein Gefühl sagt mir einfach auch, dass es in Richtung England geht.
Trotzdem, Mario, es gibt ja durchaus, nicht nur Chris Kramer hat kritisiert, dass die Spielidee der Engländer nicht zu erkennen ist, dass Gareth Southgate vielleicht auch ein bisschen zu wenig coacht von außen, seine Wechsel manchmal ein bisschen spät kommen. Gehst du da mit, also dass sein Job, den er macht, vielleicht nicht so gut ist, wie er sein könnte? Oder guckst du eher auf die ganzen Erfolge oder erfolgreichen Turniere, die er mit seiner Mannschaft in der letzten Zeit hingelegt hat?
Naja, er ist im Endspiel. Also ja. Auch mal. Also man
zweite Mal in Folge.
Man diskutiert ja über einen Trainer. Ich glaube, der ist jetzt 6 Jahre, glaube ich, auch schon Nationaltrainer. So, und er ist jetzt das zweite Mal in Folge in einem Finale. Und man diskutiert über diesen Trainer. Ich bin ja immer jemand gewesen, der gesagt hat, der Trainer, klar, der gibt die Taktik vor. Da gibt die Aufstellung vor und dann geht die Mannschaft auf den Platz. Und dann hat ja ein Trainer relativ wenig Einfluss. Es liegt ja an den Spielern dann auch, wie sie in dieses Spiel gehen. Manchmal hast du ja Spieler dabei, die haben halt nicht die hundertprozentige Einstellung, wie auch immer. Da kannst du als Trainer machen, was du willst. Aber du musst ja dann auch mal, und das muss man ja auch sagen, du musst ja auch mal den Mut haben, dann einen Harry Kane beim 0-0 auszuwechseln, der ja auch immer noch gut ist für einen Elfmeter. Mhm. Ja, der Elfmeter ist ja ein sehr, sehr guter Schütze. Und den Mut musst du ja dann auch mal bringen, um zu sagen, jetzt hole ich meinen Kapitän runter, einer meiner besten Elfmeterschützen. Und damit ist für mich erklärt, dass der Trainer für mich in diesem Turnier auch wieder vieles richtig gemacht hat.
Ja, und wenn man das so richtig hört aus England, dann ist die FA auch durchaus bereit, mit ihm weiter zu verlängern. Ruth, du hast einige Geschichten gesammelt rund um die englische Nationalmannschaft und auch um den Trainer, Gareth Southgate.
Da würde ich gerne damit anfangen, denn ja, er hat wirklich viel Kritik abbekommen, vor allem auch aus dem eigenen Land für diesen Mut und ideenlosen Fußball. Aber das hat sich jetzt gerade auch ein bisschen gewandelt in der Wahrnehmung und jetzt sind natürlich alle Engländer hinter ihm und es gibt eine ganz nette Aktion, nämlich am Flughafen Gatwick. Da wurde kurzerhand der Südterminal in Southgate Terminal umbenannt, zumindest mal zeitweise. Finde ich eine ganz schöne Aktion. Aber wenn wir dabei bleiben, was man vielleicht so zu den Engländern sagen kann und mal auf Spurensuche gehen, warum sie denn so lange jetzt keinen Titel mehr geholt haben, haben wir mal drauf geguckt, wie sind denn in der Premier League so die Zusammenstellungen und wir stellen da fest, dass tatsächlich der größte Anteil in der Premier League mit ausländischen Spielern besetzt ist. Also wenn wir hier mal im Vergleich zum Beispiel die Spanier mit den wenigsten, bei Deutschland ist es so 50-50, dass einfach in der Liga Spieler von außen kommen, was dann ja auch bedeutet, dass Schlüsselpositionen in den Vereinen eben auch schon besetzt sind und dass man vielleicht gar nicht so sehr den Fokus darauf legt, die ja, nachkommenden Generationen, den guten Nachwuchs dann auch zu fördern. Was sagt ihr? Könnte das vielleicht auch ein Punkt sein? Wir wissen, es sind auch immer viele ausländische Trainer in der Premier League. Das ist aber, glaube ich, nicht so ausschlaggebend. Wenn wir da mal auf die Verteilung in den Ligen gucken, gerne eure Meinung dazu.
Ja, interessiert mich, Jürgen. Ist das ein Punkt, dass fast 70% ausländische Spieler sind? Ist das ein Nachteil für die eigenen Talente, die dann oft vielleicht einen Umweg gehen müssen, auch über die Bundesliga, um sich in den Profifußball ins oberste Regal zu spielen?
Ja, natürlich ist das ein Punkt. Wenn eigene Talente dann eben Umwege gehen müssen, heißt das, sie sind ja auch nicht mehr im unmittelbaren Sichtfeld der großen Vereine, also Manchester City, Manchester United und. Und das macht natürlich dann schon was mit den Spielern. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, die Engländer haben jetzt gerade im Juniorenbereich den einen oder anderen Titel gewonnen. Also da sind sie jetzt auch wieder auf dem Vormarsch. Sind, glaube ich, Weltmeister geworden und Europameister geworden. Also auch das spricht dafür, dass da eine gute Ausbildung ist für alle Jugendspieler in England. Und ich glaube, dass wir uns da, was Ausbildung betrifft für Jugendspieler, schon auch eine Scheibe noch ein Stück weit abschneiden können, wir Deutschen.
Wahrscheinlich bei den Spaniern auch, aber lass uns bei den Engländern bleiben. Findest du das, diese Zahlen in irgendeiner Art und Weise, sagen wir mal, besorgniserregend? Oder sagst du, das ist eigentlich kein Problem, dass da 70% der Plätze in den Kadern der Vereine mit ausländischen Spielern besetzt sind?
Also besorgniserregend nicht. Vielleicht fehlt uns hier in der Bundesliga ein Stück weit der Mut. Also wir wurden U17-Weltmeister in Deutschland. Also heißt ja, du hast da 20, 25 richtig gute Jungs rumlaufen. Und wie viele kommen weiter oder schaffen den Sprung in die Profiklubs? Das sind 2 oder 3. Hat das was eventuell mit Mut zu tun, die Jungs dann auch zu fördern? Jamal wurde gestern 17 und spielt in der Nationalmannschaft. Also die Möglichkeiten haben wir ja auch. Nur wir ziehen sie nicht. Vielleicht fehlt uns da wirklich den Mut auch zu sagen, wir nehmen mal so einen 17-, 18-Jährigen und stellen ihn. Also wir können uns an Brunner erinnern, ja. Vertrag unterschrieben in Dortmund, das Megatalent, Spieler des Turniers gewesen. Ich weiß nicht, hat er überhaupt eine Bundesliga-Minute? So. Und da spricht er schon Bände.
Ist das nur eine Frage des Mutes, Mario, oder auch eine Frage der, wie soll ich sagen, des Talentepotenzials? Haben wir nicht so viele wie die Briten oder die Engländer und die Spanier zum Beispiel an jungen, qualitativ hochwertigen Spielern?
Ja, die Vollgranaten wie Jamal haben wir natürlich jetzt nicht bei uns rumrennen.
Ne? Und Jamal?
Ja.
Und Florian Wirtz? Ja, die 2 haben wir, oder?
Ja, aber Musiala wurde in England ausgebildet. Ja. Man kann ja Musiala nicht als deutsches Talent ansehen. Wurde bis zum 17. Lebensjahr in England ausgebildet.
Ja.
Aber die Frage ist ja, Stefan hat es ja perfekt beschrieben. Ich meine, wir grenzen jetzt einmal Bayern aus, die sowieso keine 16-Jährige da reinschmeißen. Die kaufen ja immer die ab 25 die Spieler für 160.000 Milliarden. So alle anderen Vereine, ja. Stefan hat es, glaube ich, richtig gesagt. In der Bundesliga ist aber auch, glaube ich, das große Problem, du kriegst die Zeit gar nicht, um jemand auszubilden in der Bundesliga oder mal einen Jungen da reinzuschmeißen, weil verliert der Trainer 3 Spiele, dann muss er seinen Platz räumen und das ist halt die große Gefahr. Und deswegen traut sich vielleicht der eine oder andere Trainer auch nicht, mal einen 17- oder einen 18-Jährigen da rauszuholen und zu sagen, so, du gehörst jetzt zu meinem Kader, dir gebe ich auch Vertrauen, weil wenn es schief geht, weiß der Trainer, ist der Erste, der wegfliegt.
Aber Mario, das ist ja in den anderen Ligen genauso. In England hast du auch keine Zeit. Ich glaube, dass es wirklich eine Frage des Mutes ist. Also von 18-jährigen Spielern sind in der Bundesliga die wenigsten Einsatzminuten vorhanden. Also in allen anderen Ligen bekommen 18-Jährige gleich wesentlich mehr Einsatzminuten. Und wir haben die Talente ja. Und ich frage mich wirklich, was Stefan auch sagt, warum werden sie nicht mal gebracht?
Genau. Weil man eher dann auf einen 32-jährigen Belgier oder Tschechen setzt?
Ja,
oder sowas?
Irgendwer, wo man sagt, der ist verlässlich, der spielt seinen Stiefel runter, aber du entwickelst.
Aber wie können wir das denn ändern? Also ich meine, das ist ja eine Frage, die in die Zukunft geht letztlich, auch die für die Zukunft unseres Fußballs und des Erfolg unseres Fußballs maßgeblich ist.
In der dritten Liga hat man die Schwabe durchgesetzt, dass es eine Prämie gibt, wenn 18-Jährige eingesetzt werden. Also man bekommt Geld vom DFB.
So. Also wenn ein Brunner, nochmal, Spieler des Turniers bei einer Weltmeisterschaft U17, der Spieler des Turniers keine Einsatzminute in der Bundesliga bekommt, jetzt mal weg, er hat einen Vertrag bei Borussia Dortmund, dann ist das für mich nicht nachvollziehbar. Der Junge müsste eigentlich schon auf 30 oder 35 Bundesligaspiele kommen. Das kann ich halt nicht nachvollziehen. Und da fehlt sehr wohl der Mut. Mhm. Es wurde ja dann gesagt und geschrieben, ja, charakterlich ein bisschen schwierig. Ja, geht es darum? Es geht nicht darum, die sportliche Leistung. Das andere kannst du doch formen, oder nicht?
Aber ist das eine Frage des Mutes aus der Außensicht?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob der Jamal in der Bundesliga 10 Minuten überleben würde. Das ist eine ganz andere Physis beispielsweise als zum Beispiel in der spanischen Liga. Und bei den Engländern haben wir ja noch die Situation, dadurch, dass die Gehaltsdifferenz so gigantisch ist, die haben ja wirklich die besten Spieler der Welt. Die kaufen einfach wie irre die Besten. Und wer sich da als Engländer, wer da als 18-Jähriger sich durchsetzt, ich meine, gucken wir, Saka, Kane sowieso, all diese Jungs, die da jetzt da hochkommen, jeder von denen wäre in der Bundesliga Stammspieler und Superstar. Diese Mischung macht
aber,
das.
Aber
und
die von haben der Physis her, Entschuldigung.
Ja, genau.
Er hat die EM überstanden.
Der Jamal.
Ja, klar.
Ja, ja, und ja,
das würde er auch in der Bundesliga überstehen.
Also ja, aber der würde erstmal ein halbes Jahr erstmal irgendwie in den Kraftraum geschickt, damit er da pumpt. Und das muss er halt bei La Masia nicht machen und bei Barcelona auch nicht.
Das kann
nicht
sein, ja.
Und dementsprechend, ich glaube nicht. Das Thema gibt es ja laufend. Warum haben wir solche Talente nicht? Und ja, es ist irre, dass wir... seit wann haben wir keinen Weltklasse 9er mehr aus Deutschland? Ich weiß es gar nicht mehr. Alfred Draxler hat mich vorhin erinnert, Kai Havertz war neulich mal wieder linker Abwehrspieler.
Ja.
Wir haben natürlich ein Ausbildungsproblem. Und stimmt, die Briten machen es besser, die Spanier machen es besser.
Die Franzosen
machen es besser. Aber ich glaube nicht, und die Franzosen machen es auch besser, aber die Frage ist, glaube ich, nicht, wie wir nachmachen, was die machen, sondern wie wir auch unseren Weg trotzdem voranschreiten. Der Fußball in der Bundesliga ist komplett anders als der spanische. Und das muss man einfach auch als Stärke einbauen in die Nationalmannschaft.
Aber was ich aber trotzdem extrem auffällig finde, ist ja an Jamal Musiala, wie der Fußball spielt, wie frei der Fußball spielt. Ich habe in Deutschland keinen Spieler gesehen, der sonst so spielt. Und das ist ja schon auffällig, dass der dann aus England kommt und offensichtlich da das gelernt wird. Ja, aber
der bessere Spieler ist der Florian Wirtz.
Ja, aber trotzdem diese Freiheit zu erhalten, man hat schon das Gefühl, dass das hier immer... Das
muss in der Nationalmannschaft auch noch nachweisen.
Ja, aber du musst auch überlegen, das sind eben junge Männer, die natürlich auch sich noch durchspeisen müssen. Und das ist auch genau der richtige Weg. Also Wirtz ist ein Spieler, ich kenne ihn gut, weil ich auch ab und zu mal beim Training vorbeischaue bei Bayer. Und der hat alle Möglichkeiten. Also ich habe noch nie so einen guten Spieler gesehen im Raum. Der sieht Räume, wo andere gar nicht sehen. Der ist technisch versiert, der hat einen super Abschluss. Also das ist ein unglaublicher Spiel. Musiala ist einer, der hat auch super Technik. Also er ist mehr dieser Techniker, dieser Filigrane, aber der hat für mich noch ein paar Prozentpunkte mehr zu lernen als zum Beispiel Florian Wirtz, weil der auch viel, viel weiter schon ist, auch in seiner Entwicklung, sage ich mal, was Fußballspiel betrifft. Fußballintelligenz braucht man nämlich auch heutzutage. Ne? Ich wollte nur noch mal sagen, warum dass wir in Deutschland auch Probleme haben, junge Spieler einzusetzen, ist, glaube ich, dann kommen sofort von draußen oder auch intern viele Stimmen auf, oh, ich muss mal gucken, was für eine Pulsfrequenz hat der, wie oft hat der eigentlich Sprints gemacht, kann der das, wenn der mal eins zwischen die Hörner kriegt, also wenn die Medien mal ein bisschen härter zu ihm sind, kann der das überhaupt psychologisch verarbeiten? Ich sage, lasst sie einfach mal machen und dann werden wir sehen, ob das die Jungs können oder nicht. Wir betütteln die alle, wir packen die alle in Watte und dadurch haben wir natürlich ein Problem und das ist zum Beispiel in Spanien nicht, das ist in England, glaube ich, nicht. Da wirst du reingeworfen und wenn du gut bist und wenn du was kannst, dann spielst du auch. Und da ist das Alter oder die Größe oder die Breite spielt überhaupt gar keine Rolle für mich.
Wir sprechen dann weiter über dieses Thema. Fragen uns, wie kann das eigentlich sein, dass einer, der gestern seinen 17. Geburtstag gefeiert hat, Lamine Jamal, schon so gut ist? Und außerdem die Bayern im Kaufrausch. Auch das ist ein Thema im Fenster.com EM-Doppelpass. Kurzen Moment Geduld, dann melden wir uns wieder aus dieser Runde hier im Airport Hilton. Bis gleich. Wir halten uns wie immer musikalisch und wir diskutieren angeregt über die Erkenntnisse der Europameisterschaft und Ruth. Wir haben einen Namen schon relativ häufig gehört. 17 Jahre ist er alt und ein außergewöhnlicher Spieler.
Lamine Yamal, wir wollen natürlich auch noch gratulieren. Gestern hatte er ja Geburtstag, er hat nicht reingefeiert, aber er hat zumindest mit den Teamkollegen dann noch ein bisschen gefeiert. So sah das aus. Da gibt es den Kuchen, mit Nico Williams wird ein bisschen gefoppt und gesungen wurde aber auch, haben wir gehört. Und dann gab es auch noch ein weiteres Präsent, nämlich den Halbfinalball in Kuchenform. Da hat er ja dieses Traumtor erzielt, aber wir wissen auch, er wünscht sich eigentlich zum Geburtstag den EM-Pokal und seine Karriere wurde ihm ja quasi in die Wiege oder besser gesagt in die Wanne gelegt. Wir kennen jetzt alle das Foto von 2007, das kein Fake ist, sondern wirklich, der Fotograf hat es auch nochmal bestätigt, das ist so passiert, das Ganze für einen Wohltätigkeitskalender. Also 2007 hat ihn Lionel Messi gebadet. Dieses Foto ist dabei entstanden. Der Vater sagt, der Beginn zweier Weltkarrieren und Ausnahmekünstler, das mag so sein. Beide ja beim FC Barcelona gestartet. Und Lionel Messi ist natürlich das große Idol von Lamine Yamal. Und wer weiß, was dieses Foto alles schon ausgelöst hat.
Ja, absolut. Hat sicherlich jetzt so eine Art symbolische Bedeutung. Warum schüttelst du den Kopf?
Ja, weil wahrscheinlich jetzt irgendwie alle Eltern wollen, dass ihre Kinder von Messi gebadet werden. Das kann doch nicht echt sein. Ich glaube das nicht, wirklich, beim besten Willen. Das ist unglaublich.
Ja?
Macht mir auch ein bisschen Angst.
Aber wenn wir die beiden schon vergleichen, Messi und Jamal, traust du dem jungen Spanier eine ähnliche Karriere zu?
Ich glaube, wenn er verletzungsfrei bleibt, wenn er nicht abhebt, ich glaube, dann könnte noch ein bisschen besser werden mit Messi. Ist zwar schwer, ganz klar, aber...
Warum? Da, was glaubst du, was er mehr hat noch?
Ich glaube, von allem. Der bringt schon mit 16 sehr viel, oder hat mit 16 schon sehr viel mitgebracht. Von seiner Lust, von seiner Schnelligkeit, mit dem linken Fuß. Ich meine, alleine das Tor im Halbfinale, muss man ja sagen, das war schon bemerkenswert. Und deswegen, ich glaube, da wächst einer heran, der nochmal die Karriere von Messi so ein bisschen steigern kann.
Stefan, ist das einfach dann ein Ausnahmetalent, ein Jahrhunderttalent und nicht irgendwie Ergebnis nur von Talenteförderung, sondern einfach so ein ikonischer Junge?
Ich meine, das, was er spielt, ist ja die absolute Schönheit vom Fußball. Das muss man ja mal sagen. Und wir hatten ja zwei, wir hatten Messi und wir hatten Ronaldo, glaube ich, über fast 2 Jahrzehnte, die den Fußball geprägt und bestimmt haben. Und er ist noch auf dem Weg dahin, das nächste Jahrhunderttalent zu werden, auf jeden Fall. Die Anlagen hat er, hat alles, bringt alles mit. Wie Mario gesagt hat, auf dem Boden bleiben, gut geführt werden. Aber das werden sie, das macht La Fuente und das wird Barcelona auch machen. Und von daher steht eine ganz, ganz große Karriere ihm bevor.
Aber musst du dich auch erstmal mit 16 im Kreis von gestandenen Profis in der Nationalmannschaft so durchsetzen, dass du unangefochten bist, dass alle ihn auch als echten Bestandteil dieser Mannschaft sehen. Das ist gar nicht so einfach. Wie kann man mit in dem Alter schon so weit sein, auch was den Charakter angeht?
Ja, das ganz große Gelob gehört eigentlich dem La Fuente, weil er ihm dieses Vertrauen schenkt. Und Menschen wachsen mit Vertrauen und Menschen wachsen auch mit Dingen, die sie gerne tun. Und wenn er viele Einsatzzeiten bekommt, dann hat er natürlich über diese Einsatzzeiten hat er sich dann in den Fokus gespielt und er ist zu Recht auch jetzt auf einem sehr, sehr guten Weg, ein Topspieler auch bei dieser Europameisterschaft zu sein.
Aber die Leistungssteigerung hat ja auch noch andere Gründe. Und was wir gerade von dem deutschen Nachwuchsfußball geredet haben, muss man ja bei Barcelona auch ganz anders sehen. Da gibt es ja diese großartige Nachwuchsschule aus
La Masia,
La Masia, übersetzt der Bauernhof. Also nicht irgendwas Großspuriges, sondern der Bauernhof. Da kommt Messi her, ist damals gegründet worden von Johann Cruyff, der dem Fußball, glaube ich, ganz viel gegeben hat. Und diese Jungs kommen halt schon sehr früh auch mit der ersten Mannschaft, mit den Großen zusammen. Die werden ganz anders herangeführt. Sie leben auch ganz anders schon als bei uns und kriegen da, glaube ich, diese Ausbildung. Wir haben ja da noch viel mehr bei Spanien. Der Gavi ist gar nicht dabei, ja. 19 Jahre. Auch ein Riesentalent. Und,
Pedri und andere.
Pedri, also ja, ja. Alles. Und da haben die Spanier einfach, ich glaube, die viel, viel bessere und bodenständigere Ausbildung, als was wir hier tun.
Man wächst mit Vertrauen, hat Jürgen gesagt. Ist keine 3 Euro wert, weil es einfach stimmt. Vertrauen wir unseren Jungs vielleicht manchmal zu wenig? Wenn wir jetzt über Flo Wirtz reden, der nicht immer gesetzt ist in der Nationalmannschaft oder jetzt auch im Turnier nicht immer gesetzt war.
Ja, aber Julian Nagelsmann hat ja vor Turnierstart schon gesagt, die zwei, die sind meine Nummer 1 Offensiven, also Musiala und auch Wirtz. Das hat er dann allerdings nicht durchgezogen, weil er hat eigentlich nur die Vorrunde gemacht und ab K.O.-Spiele war es dann vorbei mit dem Vertrauen. Vertrauen ist das Allerwichtigste, auch in einer schlechten Phase, auch das Ding dann mal durchzuziehen, auch wenn er 3, 4 Spiele hintereinander eben nicht performt. Zu sagen, dann spielt es das 5., 6. und 7. Spiel aber wieder, das ist enorm wichtig für junge Spieler, für die Entwicklung auch.
Haben wir da also einen Nachholbedarf?
Ich habe es ja gerade gesagt, Nachholbedarf. Es hat sich ja gezeigt. Wirtz ist mein Außenstürmer Nummer 1 mit Musiala zusammen in der Offensive. Er hat die Vorrunde gespielt und ab K.O.-Spiel war er nicht mehr gesetzt. Also das darf denn eigentlich nicht sein, weil dann muss es auch durchziehen.
Berti Vogts hat heute in einer Kolumne gesagt, wir haben nur Wirtz und Musiala und sonst zu wenig Weltklasse. Da ist das komplette Zitat von ihm. Jürgen, war dein Trainer 96. Hat er da recht? Sind wir vielleicht gar nicht so gut, wie uns jetzt diese EM glauben macht?
Ja, zunächst muss man mal sagen, das, was Julian Nagelsmann geschafft hat, das war fantastisch, dass er, sage ich mal, eine neue Mannschaft, die seinen Vorstellungen entsprochen hat, wieder zusammengestellt hat. Und dann haben wir ja auch, sage ich mal, draußen, die Fankultur hat das ja miterlebt. Die Fans haben sich wieder mit der Mannschaft identifiziert, weil sie gesehen haben, oh, da ist was, da kann was wachsen. Und das ist genau der richtige Schritt gewesen. Ne?
Aber trotzdem noch mal zur Frage zurück. Ja. Sind wir denn wieder an der Weltklasse dran oder sind wir schon wieder
Nein,
Weltklasse?
Nein, das glaube ich nicht. Also da braucht man auch noch ein bisschen Zeit. Wir haben ja auch ein paar Probleme, nicht nur mit der Neuen, sondern wir haben auch noch ein paar andere Probleme. Ob das kreative Mittelfeldspieler haben wir mittlerweile, aber zum Beispiel einen sehr guten defensiven Sechser haben wir zum Beispiel nicht. Wir haben aus meiner Sicht auch das ein oder andere Problem auf der Außenverteidigerposition, gerade wenn man gegen Mannschaften spielt, die selbst die Räume sehr eng macht, also sehr kurzes Spielfeld hat und dann eben hinter die Kette sehr schnell mit guten Chipbällen oder Steckbällen operiert, da haben wir natürlich schon das ein oder andere Problem. Und über außen kannst du natürlich eigentlich jede Mannschaft knacken. Mhm. Und da haben wir schon das ein oder andere Defizit noch. Aber ich glaube, wenn wir weiter den Weg gehen, den der Julian da gegangen ist, eben neue Spieler zu integrieren, alte Spieler werden aufhören. Man weiß nicht, ob Manuel Neuer weitermacht, Gündogan weiß man nicht, oder, sind ja noch ein paar Fälle dabei, wo das noch offen ist. Und wenn man dann den Mut hat, dann eben diese jungen Spieler, gute Spieler aus der U21 oder gute Spieler aus der Bundesliga oder aus ausländischen Ligen wieder zu integrieren und denen auch dieses Vertrauen, wo wir eben auch drüber gesprochen haben, auch mal ein schlechtes Spiel zu machen, weil da ist es genau das Wichtige für den Spieler, dass er dann wieder auflaufen darf, obwohl das ja vielleicht das letzte Spiel nicht so gut war, weil das schafft Vertrauen in die Mannschaft, das schafft Vertrauen zum Trainer, der Trainer kriegt das Vertrauen irgendwann, wenn das gute Spieler sind, kriegt er das zurückbezahlt, da kann er sich ganz sicher sein.
Trotzdem ist mir dieser Wandel ein bisschen zu schnell gegangen. Vor einem Jahr wurde die Nationalmannschaft noch verteufelt. Und jetzt sind wir plötzlich in einer Euphorie. Ich habe hier unsere drei großen Fußballer vor der Sendung gefragt, ob sie auch so gefeiert worden wären damals, wenn sie im Viertelfinale rausgeflogen sind. Ich meine,
der Kanzler Olaf Scholz,
ihr Kanzler, hat die Mannschaft und den Bundestrainer ins Kanzleramt jetzt eingeladen. Das war früher nur, wenn man den Titel geholt hat. Und jetzt fliegen wir im Viertelfinale raus. Und die gehen ins Kanzleramt.
Aber wir haben die Ansprüche an die letzten Turniere angepasst. Ne? Da sind wir in der Vorrunde ausgeschieden.
Ich sag's ja, aber vielleicht ist es jetzt auch schon wieder zu extrem. Wir waren vielleicht zu extrem in der Kritik. Und jetzt sagen wir, wenn Julian Nagelsmann sich hinsetzt und sagt, dann werden wir jetzt eben in 2 Jahren Weltmeister. Ja, also wir haben keinen Großen geschlagen bei diesem Turnier. Und ich bin da eher skeptisch.
Also wie siehst du das, Tim, aus, sagen wir mal, der Perspektive als Fußballfan?
Ja, wir hatten ja offensichtlich einfach Pech mit dem Turnierbaum. Also wenn man sich angeguckt hat.
Wir hatten nur Pech? Ja. Das ist doch die Lösung. Da haben wir es doch.
Ja, nein, aber 3 Euro.
Ja, das sind 3 Euro. Das ist keine
Käse. Was heißt das? Das ist wichtig.
Schön reinlegen, ne?
Ja, sehr gut.
So ist das. Da ist ja schon klar, dass man jetzt wahrscheinlich gegen den Top-Favoriten da gespielt hat. Und ich habe das vorher schon so ein bisschen gefühlt, dass wenn wir dann da rausfliegen, heißt es, wir haben nichts geleistet. Aber ich glaube schon, dass wir gegen alle anderen Mannschaften sehr große Chancen gehabt hätten. Sehr.
Aber mein Eindruck ist gar nicht, dass es heißt, wir haben nichts geleistet, sondern eigentlich, wir haben das Soll erfüllt. Und das ist
ein bisschen auf einem guten Weg. Das Gefühl habe ich eher, dass das jetzt endlich mal in die richtige Richtung wieder angeschoben wird, weil wir waren ja vorher in einem Abwärtsstrudel sondergleichen. Ja.
Also sind die Ansprüche zu niedrig geworden oder ist das eine realistische Betrachtung der Leistung der deutschen Nationalmannschaft bei der EM, was wir so im Land erleben?
Jürgen Kohl hat es ja gerade gesagt, vor 6, 7 Monaten hat ehrlich gesagt keiner mehr Bock auf die Nationalmannschaft. Das hat einfach keinen Spaß mehr gemacht. Und Jürgen Nagelsmann und sein Team haben das halt geändert. Und das hat natürlich eine Grundeuphorie geschaffen. Das ist ja schon mal gut. Ja. Ich teile aber auch sehr, was Alfred Draxler gerade gesagt hat, das reicht ja nicht. Und wir haben ja auch, waren die Einzigen, ehrlich gesagt, die Spanier an den Rande der Niederlage gebracht haben bisher. 60 Minuten lang haben sie keinen einzigen Torschuss mehr gehabt. Das gab es vorher und nachher nicht. Und dementsprechend kann man schon stolz sein, aber man darf darauf sich nicht ausruhen. Wir müssen mit dem Anspruch jetzt die nächsten Turniere angehen, dass wir wieder dahin kommen, wo wir hingehören, nämlich ganz oben.
Ja, und heute in Berlin spielen...
Muss ich 3 Euro zahlen? Ne?
Ja, doch. Also immer.
Ja, ja.
Immer. Einfach immer.
Ja.
Das haben wir natürlich am liebsten, wenn unsere Gäste selber merken, dass sie Zahlungspflichtiges gesagt haben.
Oder ahnen, vorher
schon. Ja, schon vorher ahnen, genau. Manche zahlen okay, ja auch schon so ein bisschen vorab, um dann Ruhe zu haben für den Rest der Sendung. Ja, wir wären natürlich alle wunderbar emotionalisiert, wenn heute die deutsche Fußballnationalmannschaft in Berlin um den Europameistertitel spielen würde. Es sind aber die Spanier und die Engländer. Wir wollen mal rüberschalten zu unserem Kollegen Niklas Löwendorf. Der steht schon vor dem Olympiastadion. Grüß dich erstmal, mein Lieber. Was nimmst du denn für eine EM-Stimmung wahr in der Hauptstadt heute?
Ja, man merkt schon, dass es immer mehr kribbelt. Jetzt hier vor dem Berliner Olympiastadion kommen auch schon hunderte Fans immer wieder hin und gucken, ja, wie sieht das aus, was ist hier schon los. Also man muss auch sagen, die englischen Fans, die weißen Trikots, die sind hier noch stark in der Überzahl. Die Spanier, ja, die müssen sich noch ein bisschen sammeln wahrscheinlich, müssen sich noch ein bisschen zusammentun, damit sie hier auch in der Überzahl erscheinen. Aber ja, man merkt, das Kribbeln ist da, die Voraussetzungen sind perfekt, blauer Himmel, 25 Grad. Also Berlin zeigt sich heute von seiner besten Seite.
Und die Spanier machen ja um die Zeit auch noch Siesta, die kommen dann später wahrscheinlich. Für England haben wir schon ein bisschen besprochen, hier in der Runde würde das natürlich die Welt bedeuten, den Titel zu gewinnen. Und dann ausgerechnet in Deutschland wäre noch mal schöner, ne?
Absolut, also es ist das erste Finale, das nicht auf englischem Grund stattfindet. Alleine deswegen ist es was Besonderes für die Engländer. Und sie, ja, träumen so sehr davon, diesen Titel zu gewinnen, die Europameisterschaft. Dann auch noch ausgerechnet in Deutschland, in Berlin, gerade nach dieser Geschichte von 1996. Gareth Southgate, ein ganz besonderes Spiel natürlich, der diesen Elfmeter damals verschossen hat. Und das war natürlich auch Thema gestern auf der Pressekonferenz, dieses Spiel von 96, und er wurde dazu auch befragt.
1996 hat Deutschland die EM in England gewonnen. 28 Jahre später spielen sie hier in Berlin. Glauben Sie an Schicksal? Ich glaube, das solltest du beantworten. 96 warst du in der Nähe des Geschehens. Ja, ich war in der Gegend, als das passierte. Und danach wahrscheinlich einer der bekannteren Engländer hier in Berlin. Aber nein, ich glaube nicht wirklich an Märchen, aber ich glaube an Träume.
Jürgen, du warst damals auch in der Nähe. Für ihn, für Gareth Southgate, wäre das natürlich irgendwie, da würde die Geschichte endlich abrunden im positiven Sinne, ne?
Ja, würde mich für ihn ja auch ein Stück weit freuen, weil er ja damals den entscheidenden Elfmeter ja verschossen hatte. Aber Fußball ist ja nicht nur Romantik, sondern Fußball ist auch Leistung. Und wer heute Abend die stärkere Leistung bringt, der wird am Ende des Tages...
Ja.
Ich hab dich gehört da hinten.
So, also machen wir mal. Wo haben wir den?
Da hinten ist der Schlitz. Was hast du denn da? Du hast ja
Kleingeld.
Richtig Kleingeld.
Ja, Geldbeutel muss leer werden.
Ja, verstehe. Warst du fertig? Oder traust dich jetzt nicht mehr?
Ne, jetzt bin ich mal ruhig. Nee, Quatsch. Nein, ich glaube, er hätte das verdient, wie gesagt, weil er auch über viele Jahre jetzt der England-Coach ist und auch im eigenen Land auch viel Kritik einstecken musste. Und das natürlich dann, wenn du dann mit so einem Titel dann, wenn du den holen würdest, hättest du es eigentlich allen bewiesen. Und das würde mich für ihn persönlich auch freuen.
Wollen wir den Niklas noch mal kurz reinholen? Du hast beide Mannschaften auch live gesehen, schon im Stadion. Du nimmst die Atmosphäre wahr in der Stadt. Ist ja immer schön an so einem Tag. Man spricht dann doch mit da dem Ordner und hier dem Taxifahrer und so weiter. Man kriegt ja so ein bisschen mit. Wie ist so die Verteilung, was Favoritenrollen angeht? Was hast du da bisher wahrgenommen?
Ja, da muss man natürlich ganz klar sagen, allein aufgrund des Turnierverlaufs, dass Spanien alle Spiele tatsächlich gewonnen hat, ist Spanien natürlich ganz klarer Favorit. Aber auch dazu wurde gestern Luis de la Fuente befragt auf der Pressekonferenz und er wollte diese Favoritenrolle nicht unbedingt annehmen. Er sagt, in einem Spiel ist alles möglich, da haben natürlich auch die Engländer allerbeste Chancen. Also der möchte nicht so wirklich darauf eingehen, der sagt, die Favoritenrolle, die soll von uns Journalisten oder von den Wettbüros bestimmt werden. Aber man muss ganz klar sagen, ja, die Engländer, die sind schon nicht der haushohe Favorit. Wobei ich auch mit dem ein oder anderen englischen Fan gesprochen habe. Und die erinnern sich ganz gerne an 2004, an Griechenland. Die haben auch nicht den besten Fußball gespielt und haben am Ende das Ding gewonnen. Also vielleicht dient das ja so ein bisschen als Vorbild.
Also vielleicht König Otto als großes Vorbild für die Three Lions. Niklas, vielen Dank. Grüße nach Berlin. Viel Spaß beim Finale heute Abend. Stefan, diese Favoritenrolle, warum willst du die eigentlich nicht haben?
Warum will man sie nicht haben?
Ja, also wenn, Niklas hat ja gesagt, Luis de la Fuente hat in der Pressekonferenz gesagt, wir sind nicht der Favorit, wir wollen auch nicht der Favorit sein. Was ist so schlimm dran, Favorit zu sein?
Das ist die schwierigste Frage in diesem Jahr gewesen.
Ja, habe ich mit für die letzte Sendung aufgebracht. Ja,
wir standen mal 2001 im Champions-League-Finale gegen Valencia und alle haben gesagt, ihr seid doch der hohe Favorit. Den mussten wir dann erstmal erklären, die stehen ja nicht umsonst da, zum zweiten Mal in Folge, also Valencia. Und jetzt ist es ja wieder so, De La Fuente ist mit seinem Team überragend ins Finale eingezogen, aber England steht das zweite Mal hintereinander im EM-Finale. Also das ist ja auch eine gewisse Qualität. Ich glaube, er will sich einfach nicht so weit aus dem Fenster lehnen und deswegen eher tief stapeln und vielleicht nachher den Pokal gewinnen. Das ist ja der Grund.
Wir kommen zur EM nochmal zurück im Laufe dieser Sendung, wollen aber jetzt mal Richtung Bundesliga schauen. Der FC Bayern München ist ordentlich unterwegs. Max Eberl Christoph Freund sind da ganz schön aktiv. Wir sehen hinten die Neuverpflichtungen und fragen uns, ist das schon alles? Kommt da noch mehr? Wer muss vielleicht gehen? Das nach einer kurzen Pause hier bei uns im Fenster.com EM Doppelpass. Bis gleich. Fenster.com EM Doppelpass ins Airport Hilton. Wir wollen gleich nochmal über die Europameisterschaft sprechen, was sie für unser Land gebracht hat. 2006 haben wir ja in Erinnerung, was das für ein anderes Bild von Deutschland kreiert hat. War die EM 2024 ähnlich? Das gleich, aber die Bundesliga-Vereine geben natürlich ordentlich Gas, transfermäßig. Vor allem der FC Bayern ist zumindest auf der Einkaufsseite bisher sehr aktiv.
Was lange währt, wird endlich gut. Nachdem Palinha letztes Jahr zwar da war, aber nicht bleiben konnte, ist der Wunschtransfer des FC Bayern endlich in trockenen Tüchern. Mit Palinhas Transfer schließt der FC Bayern eine Dauerbaustelle. Eine lupenreine Holding Six soll dem Mittelfeld endlich die lange vermisste defensive Stabilität geben für rund 50 Millionen Euro. In der Offensive ruhen die Hoffnungen für ähnliches Geld auf Michael Olise. Ein hochtalentierter Flügelflitzer, leider mitunter etwas verletzungsanfällig. Mit der frühen Verpflichtung von Hiroki Ito wollten die Verantwortlichen offensichtlich eine etwas stressfreiere Transferperiode als in der jüngeren Vergangenheit erleben. Eberl und Freund wollen ihre Hausaufgaben nicht auf den letzten Drücker machen. Denn es bleibt noch Arbeit genug. Vielleicht kommt ja Xavi Simons. Die 21-jährige Leipziger Leihgabe aus Paris könnte die Bayern zwar noch gefährlicher machen, doch das Gedränge im Kader wäre dann noch größer. Bayern München wird mit Sicherheit auch Spieler verkaufen müssen. Und es kann prominente Namen treffen, denn Bayern braucht auch Transfererlöse. De Ligt, Davies, Gnabry, Coman, Sané, keiner kann sich wirklich sicher fühlen. Noch nicht einmal der Verbleib von Kimmich ist fix. Wir glauben, auf die Bayern wartet noch ein turbulenter Transfersommer.
Wie turbulent könnte das werden?
Ich glaube, dass die Bayern schon sehr gut eingekauft haben. Also haben wirklich eine hohe Qualität eingekauft. Vor allen Dingen dieser Wunschtransfer mit Palinha, ganz klar. Ulisse ja auch in der Offensive. Da haben sie jetzt so ein bisschen ein Überangebot. Ich glaube, jetzt geht es sich eher darum, abzugeben. Also die Liste ist ja auch ein bisschen länger, De Ligt. Was passiert vor allen Dingen mit Kimmich? Gnabry, Coman sind auch auf der Verkaufsseite. Das wird spannend, ob das überhaupt funktioniert. Wollen die Spieler überhaupt gehen oder sind sie eigentlich relativ glücklich bei Bayern München? Beide verletzungsanfällig, die ich gerade genannt habe. Mhm. Oft sagt man sich dann, nein, ich habe ja noch einen laufenden Vertrag und ich bleibe bei Bayern München. Das wird, glaube ich, viel schwieriger für Max Eberl und Freund, eben die Spieler eher von der Gehaltsliste wegzukriegen.
Also von denen, die du genannt hast, ist Sané im letzten Vertragsjahr jetzt und Kimmich im letzten Vertragsjahr. Wie siehst du die Situation bei den beiden? Gerade bei Kimmich, jetzt ist Palinha der Sechser, der Wunschsechser da. Dann bleibt für ihn nur die rechte Seite. Da kommt aber Stanisic zurück. Wie ist die Situation bei Kimmich?
Beide weg.
Würdest du machen?
Kimmich, Sané, Gnabry, weg. Bei Kimmich ist ja klar, also wenn du Stanisic zurückholst als deutschen Meister, dann kannst du nicht sagen, jetzt setze ich dich wieder auf die Tribüne oder auf die Bank. Den musst du ja vom Grunde her erstmal spielen lassen. Palinha ist die Sechs, die der Verein oder Thomas Tuchel eigentlich seit anderthalb Jahren gefordert hat. So. Und da bleibt für Kimmich eigentlich keine Position mehr, weil im Mittelfeld, das sehe ich ihn überhaupt nicht, auf der rechten Außenseiterposition ist er für diese Position in der heutigen Zeit zu langsam. Und deswegen, glaube ich, muss Max Eberl nur einen Satz sagen, dass Stanisic, dass wir den zurückgeholt haben, der wird spielen und da wird Kimmich die richtigen Schlüsse draus ziehen und wird dann hoffentlich den Verein verlassen.
Aber es könnte ja auch sein, dass er sagt, ich mache das letzte Jahr also, noch und gehe dann ablösefrei.
Also ich würde sagen, das ist ja nicht so einfach, weg, weg, weg.
Ja.
Denn du musst die erstmal verkaufen.
Ich hätte ihn ja gerne weg.
Ja, die musst du ja erstmal verkaufen und wie man so hört, verdienen die bei Bayern München ja nicht gerade wenig. Und ein anderer Verein musste erstmal einsteigen. Ich weiß nicht, ob diese Transferpolitik der Bayern jetzt, also ich will da jetzt nicht unken, aber ob die jetzt wirklich so glücklich ist. Also wenn ich sehe, dass jetzt De Ligt verkauft werden soll, weil jetzt möglicherweise auch noch Tag kommt, dann verstehe ich das einfach nicht. De Ligt war einfach eine Konstante in der letzten Saison, eine der wenigen. Dann hast du jetzt der Flügelstürmer, der
Ulisse.
Ja. Da hast du jetzt, haben wir gerade aufgezählt, du hast dort Sané, du hast Gnabry, du hast Coman, die musst du erstmal verkaufen und du verunsicherst alle, die da sind. Holding Six, ja, da hast du aber auch noch jetzt Goretzka, du hast
Leimer
Pavlovic. Und du hast Pavlovic. Also die sind doch jetzt alle erstmal verunsichert, was wird aus mir? Und ich bin mal gespannt, wie sich das alles auflöst. Wenn diese Verkäufe stattfinden, dann mag es funktionieren. Wenn sie nicht stattfinden, hast du nächstes Jahr bei Bayern München Riesentheater.
Aber das ist doch auch ein klares Zeichen, Alfred, für den einen oder anderen Spieler.
Ja.
Also die drei, die gekauft sind, gehen wir jetzt mal alle davon aus, die sind ja gesetzt. Die kaufst ja nicht, weil du sagst, ja, du hast noch schöne Spieler jetzt gekauft. Ne? Die sehen auch noch gut aus im Fernsehen. Sondern das sind Spieler, da gehen wir mal von aus, die werden von allen. Jetzt geht's ja auch ein bisschen darum. Jetzt muss man ja mal eine Charakterfrage stellen, was ist mir denn wichtig? Du sagst es gerade, die verdienen alle sehr schönes Geld. Klar, Gnabry hat schon signalisiert, er möchte eigentlich nicht weggehen. Ist klar, der verdient 19 Millionen, die wird er auf keinem Planeten mehr auf dieser Erde oder auf dieser Welt kriegen. So, bei keinem anderen Verein. So, und natürlich wird er vielleicht seinen Vertrag aussitzen, weil er in einem Jahr oder weil der eine oder andere in einem Jahr ja ablösefrei dann ist. Ja. Ist schon klar. Nur eins ist doch klar, in der heutigen Zeit, also für mich war immer sehr wichtig, Uli Hoeneß hat mal zu mir gesagt, nach dem zweiten Jahr beim FC Bayern, so, nächstes Jahr wirst du auf der Bank sitzen, ich kaufe jetzt noch Paulo Sergio. Ja, am Schluss war es wieder so, Paulo Sergio musste leider auf die andere Seite gehen, weil ich trotzdem gespielt habe. Für mich...
Ja, aber mit dem Anspruch kann doch auch ein Kimmich vielleicht reingehen und sagen, ich setze mich durch.
Aber eins ist ja Fakt, Joshua Kimmich hat viel für den FC Bayern geleistet, war mal ein richtig großer Spieler. Seit Corona ging es immer mehr bergab. Und in der heutigen Zeit nochmal, wir haben es ja teilweise gegen Spanien dann auch gesehen, wenn ein schneller Spieler kommt oder im Halbfinale gegen Vinicius, der hat ja eine Lungenentzündung gekriegt, wie der an dem vorbeigelaufen ist. So, und da muss man ja ehrlich sein. Und die Leistung von Kimmich ist einfach nicht mehr so beim FC Bayern, dass du sagst, der ist unangefochten auf seiner Position. Und wenn du, und da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig, wenn du Stanisic zurückholst, den du ja schon mal verliehen hast, der den FC Bayern ja auch mal ein Tor eingeschenkt hat, ein wichtiges Tor, der vom deutschen Meister kommt, kannst du doch dem nicht sagen, denn ich hole dich nur zurück, um Leverkusen zu schwächen, sondern das ist doch ein Spieler für diese rechte Position.
Also, aber dass du kein Fan von Kimmich bist, das,
ich
ist,
war
ja,
noch nie Fan.
Das ist durchaus aber schon klar geworden, auch in den letzten Wochen und Monaten.
Ja.
Dann lass mich mal ganz kurz,
ja,
oder leg los.
Kurz. Mich würde mal interessieren, was der...
Ja, das hätte... Oh, Vorsicht, Alfred.
Alfred. Das erregt mich jetzt hier. Sag's nicht.
Habe ich dich wieder aufgeregt.
Mich würde mal interessieren, was der Fußballgott als Vorstopper sagt. Würdest du De Ligt verkaufen?
Ja, wir sind doch bei Kimmich eigentlich.
Ja, gerade. Wir haben doch von
Kimmich. Alfred, du machst den
Themenwechsel hier. Durcheinander.
Nein, das ist ja
wenn wir einen Pfefferminztee bekommen, bitte.
Das gehört doch dazu.
Du bringst ja, alles durcheinander, machen wir drei.
Ja. Hier, ja. Alfred. Ja.
Also wir ordnen das nochmal. Zunächst Kimmich. Ist der so schlecht, wie Mario das immer...
Ich habe doch nicht gesagt, dass er so schlecht ist. Er ist nur nicht gut genug für Bayern.
Ich weiß nicht, ob du
ich
da...
Ich habe doch nicht gesagt, dass er sehr schlecht
weit aus dem Fenster lehnt.
Nochmal, es ist kein Spieler mehr meines Erachtens. Der hat sehr, sehr viel geleistet, habe ich nochmal gesagt. So, aber die letzten Jahre ist es einfach weniger geworden.
Also ist Stanisic für dich besser als Kimmich?
Hat er doch letztes Jahr bewiesen.
Naja.
Was? Naja.
Ja, ist Meister geworden, aber der war ja jetzt auch hat in der Hinrunde nicht viel gespielt bei Leverkusen.
Ja, aber Florian, du hast doch ihn die Frage gestellt.
Ja, ja schon, ja, aber ich muss ja...
Zahl mal 3 €.
Warum? Nein, so geht das nicht hier.
Doch, du machst alles
ich bestimme, wer zahlt.
Du machst auch alles durch, na wieder, Alfred.
Jetzt setz dich mal hin.
Ja, jetzt wieder.
Und jetzt lässt du mal die Erwachsenen
sprechen. Warte, ich zahl für euch. Jetzt zahlst du aber 3 €, ich auch.
Ich gebe dir gleich 3 €.
So. Also auf die Frage vom Alfred Sutter wegen De Ligt. Ich glaube, ich hätte De Ligt nicht geholt, weil er auch bei Juventus Turin kein unumstrittener Stammspieler war. Und vor allen Dingen war er sehr häufig verletzt, auch da schon. Also er hätte sich da schon in dieser Zeit für mich die Frage gestellt, hole ich mir einen Spieler, der sehr anfällig für Verletzungen ist, was er ja dann zum Beispiel auch bei Bayern München hatte. Zu der anderen Frage mit Joshua Kimmich. Ich finde, Joshua ist ein toller Typ, ein toller Spieler. Ich glaube, wenn er genügend Vertrauen hat, kann er auch noch seine Leistung abrufen. Und ich glaube auch, dass gerade bei Bayern München dieser Konkurrenzkampf im letzten Jahr eigentlich gefehlt hat. Und jetzt mit diesen Neuverpflichtungen da die Karten wieder neu gemischt werden.
Hm? Ja, 3 €.
Ja, ja, ich habe das aber extra gesagt.
3 €, ja, klar.
Weil ich ja gerne bezahle. Und das war schon immer so, bei Bayern München waren in der Regel immer Top-Spieler, die ungewöhnliche Fähigkeiten hatten.
Also würdest du dem Jo raten, den Konkurrenzkampf anzunehmen und nicht jetzt zu sagen...
Ich kann ja nur für mich sprechen, war nur ein Spieler, der weggelaufen ist. Ich habe es den anderen immer gezeigt. Also das steckt ja in dem Spieler selbst drin. Was will ich jetzt eigentlich? Ja? Zeige ich den allen, die hier die Experten sind, will ich es denen zeigen? Will ich das
also ihm zum Beispiel, ja?
Aber Jürgen, dann muss man... Es gibt ja dann nur 2 Möglichkeiten. Dann, wenn Kimmich bleibt, dem sein Vertrag nächstes Jahr ausläuft, entweder musst du dem seinen Vertrag jetzt dann nochmal verlängern... Oder du musst ihn nächstes Jahr ablösefrei gehen lassen. Vielleicht ist ja auch das, was Kimmich will. Dass er vielleicht nächstes Jahr ablösefrei
geht. Aber es kann ja auch das sein, was Bayern München will. Das weißt du ja auch nicht. Das weiß ja keiner von uns.
Naja, aber ablösefrei, das wollen sie, das war nach Alaba, wollen sie das nicht
mehr. Wenn das anders dann nicht geht, wenn der Spieler eben sagt, ich ziehe mein Jahr hier durch, dann machst du sowieso nichts, weil er vertraglich gebunden ist. Und vielleicht ist es auch, könnte ja auch eine Überlegung von Bayern München sein, zu sehen, was macht der Spieler jetzt in dem Jahr, wo eigentlich der Vertrag ausläuft? Ob das dann so kommt, das weißt du nicht.
Nein,
und ich weiß das auch nicht.
Nach dem letzten Interview auch, ne, er hat das Vertrauen nicht gespürt. Also ich glaube nicht, dass er eine große Chance hat, beim FC Bayern über 25 hinaus auch zu bleiben.
Ich finde es trotzdem...
Und deswegen glaube ich, dass der FC Bayern großes Interesse daran hat, Kimmich dieses Jahr noch zu verkaufen.
Aber dann kommen wir nochmal zu diesem Vertrauen, weil das ist ja ganz wichtig für uns Spieler eigentlich. Wenn du 3 Innenverteidiger hast, Top-Innenverteidiger, du holst den Kim dazu, De Ligt davor und hast einen Upamecano. Niemand von diesen 3 hat doch jemals in der letzten Saison irgendein Vertrauen vom Trainer gespürt.
Ja.
Er hat doch permanent durchgewechselt, dann hat er den gestellt, dann Upamecano wieder auf die Bank, dann hat er Upamecano zurück, auf einmal sitzt Kim auf der Bank. Also auch solche Spieler...
Also der Noteinkauf da ja...
Aber auch solche Spieler brauchen dieses Vertrauen, um zu performen. Ich nenne ein Beispiel, Upamecano, letzte WM oder diese EM, der hat hervorragend gespielt, weil er das Vertrauen spürt vom Trainer, ist gesetzt. Und da hat sich der Bayern mit sich oder der FC Bayern kein Gefallen mitgetan.
Und ich glaube, das viel interessanter ist, wie geht denn eigentlich der neue Trainer damit um? Weil das wird ja das Entscheidende sein. Wie moderiert er das? Das war zum Beispiel auch immer die große Stärke von einem Ottmar Hitzfeld, von einem Jupp Heynckes, von einem Marcelo Lippi. Ja? Der hat mit Weltklassenspielern zusammengearbeitet. Und da war auch ein unheimlich großer Konkurrenzdruck da. Und da kamen auch wieder bei Juventus Turin kamen immer neue Spieler.
Aber am Ende des Tages hat der Jürgen Kohler immer gespielt. Weil, nee, das ist wirklich so gewesen.
Ja, dafür zahlen wir uns rein.
Ja, das war wirklich so. Ja.
Ihr könnt doch hier nicht rauskommen.
Nein, das ist ja so. Das ist ja einfach so.
Und ich klatsche auch noch Applaus.
Nee, das
aber
ist,
so war das wirklich.
Nee, das war wirklich so. Also das machen ja große Clubs in der Regel immer. Es werden immer tolle Spieler geholt, immer Spieler, die sehr viel Qualität besitzen. Aber am Ende des Tages geht es einfach darum, wer setzt sich durch. Und da ist jeder Spieler auch wieder untereinander gefordert, die Höchstleistung nicht nur bei den Spielen, sondern vor allen Dingen auch im Training. Und wenn du diese Höchstleistung im Training bringen musst, tust du dir viel leichter, die auch im Spiel abrufen zu können.
Also ich gebe gerne zu, zum Beispiel, ich finde, dass Jo Kimmich zu negativ gesehen wird, auch von dir zu negativ gesehen wird.
Ist ja nur meine Meinung.
Ja, ist in Ordnung.
Du warst eine andere Meinung, Entschuldigung. Ja. Meine Meinung.
Wie sehen Sie das?
Also ich glaube, dass Mario Basler recht hat. Ich glaube, außen ist er einfach zu langsam mittlerweile. Aber der hat Ausstrahlung, der kann in der Hierarchie in der Mannschaft eine große Rolle spielen. Wenn man als Sechser jetzt gegriffen zu Atletico Madrid wechseln würde, der würde nächstes Jahr auch Halbfinale Champions League spielen, und zwar als Topspieler. Also ich glaube, dass der ganz viel hat, dass er ganz viel gelitten hat. Es hat ganz viel auch mit Corona zu tun, zweifelsohne. Und ich glaube, es würde ihm einfach selber gut tun, wenn er woanders jetzt mal durchstarten könnte. Weil da hat er nicht nur die Anlagen, da hat auch die Persönlichkeit, um zu strahlen. Nochmal, außen ist er zu langsam. Aber auf der 6, woanders wieder neu angefangen, ich glaube, da geht was.
Glaub, es Konkurrenz geht nicht nur um den Platz, oder Leistung auf dem Platz, sondern die Doku hat ja gezeigt, dass er auch mit dem gesamten, was in Deutschland ja nie aufgearbeitet wurde, die Corona-Folgen. Ja,
aber zur Wahrheit gehört auch die Aussagen, die in dieser Doku drin waren. Die sind auch aus der Corona-Zeit. Die sind 2-3 Jahre her. Das heißt, das Verhältnis muss nicht mehr so sein, wie es darüber kam.
Aber er hat es ja nochmal, er hat es ja nicht zurückgenommen oder er hat es ja bestätigt sogar.
Ja.
Und ich glaube, dass er, man darf nicht vergessen, der FC Bayern hat ihm damals das Gehalt verweigert. Er wurde nicht mehr bezahlt. Mhm. Und er als Impfverweigerer, ich glaube, dass er auch menschlich, also wenn wir jetzt mal dieses ganze Superstar-Gehabe weglassen, er als Mensch mit einer großen Familie, die er ja hat, ich glaube, ihm würde es sehr, sehr gut tun, wenn er mal vor allen Dingen im Ausland mal wirklich seinen Horizont öffnet und mal wirklich nochmal neu durchstartet.
Aber was sagen wir denn dann, wenn er nächstes Jahr dann in der Premier League oder in der spanischen Liga auf der 6 spielt und ins Champions League Halbfinale kommt? Dann sitzen wir doch hier und sagen, wie können die Bayern so doof sein?
Dann haben wir alles richtig gemacht, oder? Wenn der so kommt.
Wenn wir uns wie bei Toni Kroos wundern, dass wir den haben gehen lassen.
Ja, da war es ja ein bisschen ähnlich.
Ja, also ich finde auch, dass er ja eigentlich dieses Jahr charakterlich gezeigt hat, dass er ein Kämpfer ist. Er hat ja nicht gemurrt, als er da jetzt auf die rechte Verteidigerposition gestellt wurde.
Ihm blieb nichts anderes übrig, ne?
Sonst das ist schon richtig, aber ich finde schon, dass er da performt hat, jetzt auch bei der EM. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er jetzt einfach sagt, okay, dann gehe ich halt. Ich würde wetten, dass er versuchen wird, da sich zu behaupten.
Und wenn wir versuchen, neutral drauf zu schauen, seine Leistung im letzten Jahr, in den letzten Jahren beim FC Bayern, war die gut genug aus deiner Sicht?
Aber im letzten Jahr, wer war denn bei den beiden gut genug letztes Jahr außer Kane?
Also, wenige, ja.
Ja, das Goretzka stimmt. Also im letzten Jahr kann man das sicherlich verneinen. Ich glaube, dass er jetzt hat hier bei der Europameisterschaft gute Spiele gemacht hat, dass er sehr zuverlässig agiert hat, dass er sehr engagiert war, dass er wirklich versucht hat, da auch über die rechte Schiene viel Betrieb zu machen. Und da kann man ihm das sicherlich, bei diesem Turnier kann man ihm das sicherlich nicht absprechen. Das war wirklich in Ordnung.
Aber wir haben es ja gesehen, ne? Halbfinale Champions League gegen Vinicius.
Ja, aber du pickst ja immer eine Sache raus. Das ist natürlich auch das höchste Level. Vielleicht haben wir auch alle den Anspruch, immer das höchste Level zu haben. Aber ich finde schon, man sollte das über so ein Jahr und dann auch über so ein Turnier, macht das nochmal einen ganz anderen Eindruck für mich. Und da muss ich sagen, da bin ich auch ein bisschen anderer Meinung wie du. Da glaube ich schon, dass er in diesem Turnier hat er sehr ordentlich agiert und hat auch sehr gut in der Mannschaft seinen Platz eingenommen. Und du weißt auch nie ganz genau, nicht immer der Lauteste ist ja auch derjenige, der am meisten zu sagen
hat. Das gilt hier in der Runde übrigens auch.
Nee. Bei dir, du kommst ja, ach so.
Das hat ja nicht.
Jetzt haben wir es verstanden.
Also, der Lauteste war er ja noch nie. Also, ne, bei den Interviews, so ein Rumschreier ist er ja nicht. So, aber für mich, nochmal, ist es ganz einfach, die Ansprüche, die er an sich selbst stellt, die er meint, vorgeben zu können, die hat er halt die letzten 3 Jahre nicht mehr. Er hat keine
Weltklasse
mehr.
Wie alt ist er?
Kimmich? Ja. Oh. 26, 28.
Ja, wann hast du deine beste Jahre gehabt?
Mit 13.
In der Volksschule.
Nee, sag mal, wann hast du angefangen?
Die schönste und beste Zeit war echt im Kindergarten.
Der Stefan habe ich
auch nur für die anderen nicht.
Der Stefan habe ich das erste Mal mit Stefan gesehen im A-Jugendturnier in Ennepeta.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Mit jetzt machen wir Werbung.
Da wusste ich schon, was von der Volkgranate das wird. Hat er aber auch über mich gesagt.
Nee, ich glaube einfach mit 26, 27 kommst du einfach in die Blüte deiner Jahre rein. Da lernst du auch, sag ich mal, noch mehr Verantwortung zu übernehmen, gerade wenn du bei so Top-Vereinen gespielt hast. Und deshalb sehe ich Joshua auch nicht so kritisch. Ich glaube, dass er ein Spieler ist, der einfach seine Stärken erkennen sollte und auch seine Stärken sehen sollte. Und wenn er das dann unmittelbar in die Mannschaft mit reinbringen kann, dann glaube ich schon, dass er ein sehr wertvoller Spieler für die Mannschaft
ist. Hat er auch. Und er sollte sich auch dieser Herausforderung stellen. Das ist meine persönliche Meinung. Und dann weiß er nächstes Jahr, wenn wir hier sitzen, genau, ob die Qualität noch gereicht hat oder nicht. Egal, ob auf der rechten Seite oder in der Zentralen. Er muss sich dieser Herausforderung eigentlich stellen.
Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause, ein paar Hinweise von unserem Wettspielpartner und dann sind wir in knapp 90 Sekunden wieder zurück, sprechen weiter über den FC Bayern. Es gibt ja ein paar andere Mannschaftsteile, nicht nur die Innenverteidigung, auch die Flügelpositionen sind momentan überbesetzt und auch da gibt es sicherlich so die Überlegung, den einen oder anderen abzugeben. Was hat der Verein da eigentlich für eine Handhabe? Das sprechen wir gleich. Jetzt zunächst Hinweise von unserem Sportwettpartner. Da sind wir schon wieder zurück. Beim Fenster.com EM-Doppelpass. Wir sind beim FC Bayern und der Personalsituation dieses großen Kaders und den Fragen, wer muss da vielleicht noch abgegeben werden. Da sprechen wir gleich drüber. Aber Ruth, du hast eine ganze Menge jetzt auf der Pfanne. Also erzähl mal.
Ich möchte euch vor allem unser neues Erfolgsformat vorstellen. Exathlon kommt nämlich nach Deutschland. Das ist ein Show-, Unterhaltungs-, Reality- und Sportformat, das aber international schon richtig erfolgreich ist und jetzt eben in Deutschland bei uns bei Sport1 auch Fuß fasst. Und da müssen die Teilnehmer tatsächlich große Herausforderungen, also physischer Art, strategischer Art bewältigen. Da geht es richtig ans Eingemachte. Und deshalb der Aufruf an alle hier, auch gerne an die Runde, wer sich berufen fühlt. Die Bewerbungsphase läuft, also gut aufpassen, so geht's nämlich.
Bist du bereit für die größte Challenge deines Lebens? Hast du den Mut, die Skills, den unbändigen Willen zum Sieg? Dann stelle dich der härtesten Herausforderung deines Lebens. Werde zur Legende und bewirb dich online unter exathlon.de. Das ist deine Chance. Exathlon Germany auf Sport1.
Das klingt doch spannend. Ausdauer, Beweglichkeit, mentale Stärke, da muss man einiges mitbringen. Mario, ich glaube, das ist ein Format für dich, oder? An Tim habe ich auch gedacht mit Triathlon, aber erstmal Mario, wäre das was?
Naja, jetzt in meinem Alter.
Gehst du langsam an?
Also ich muss sagen,
das sieht gut aus,
das,
ne?
Ist geil. Das hat richtig geil ausgesehen. Wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal so 50 Wenn Jahre jünger wäre. Nein, geil. Ist egal, ab wie viele Jahre darf man da mitmachen?
Es gibt auch eine Ü50. Also,
du meinst die alte,
also man muss volljährig sein, das bist du ja.
Gut, das wäre ich.
Ja.
Dreimal volljährig. ja, geil. Also ich...
Denk mal drüber nach.
Ich komme als Zuschauer auf jeden Fall mal vorbei.
Unbedingt, wir zählen auf dich.
Ja. Tim, jetzt bin ich gespannt.
Als Zuschauer bin ich da auch dabei.
Wobei, Tim, ist doch sportlich, du bist doch Triathlon.
Ja, aber das sah schon jetzt sehr wild aus da. Aber ich gucke mir das mal genauer an und dann schauen wir mal.
Guck mal, Tim, das war in Rot, in Grau. Kommst du ins Ziel gehumpelt? Ja. Das war der Triathlon. Ihr seid als Staffel angetreten. Du bist einen Marathon gelaufen. Also erst gelaufen und dann gegangen. Ja?
Bin einen sehr großen Teil gerannt und dann bin ich einen sehr großen gehumpelt. Und ich kann jetzt langsam wieder gehen.
Ja, aber ich habe es gerade gesehen, als du 3 Euro reingeworfen hast. Das war schon.
Ja, man sollte einfach nicht mit einer Oberschenkelverletzung Marathon laufen. Kann ich jedem von abraten.
Ne? Aber hast dich durchgekämpft. Ja.
Das ist ja, darum geht es ja am Ende irgendwie ankommen.
Aber der Mann hat ja zweifelsohne viele Talente. Marathon gehört auch dazu, aber die Musik ist dein Hauptthema nach wie vor. Und du hast ja auch für musikalische Untermalung dieser EM gesorgt. Das war der EM-Song Komm schon, der offizielle Song von Magenta TV.
Ganz genau.
Da hast du dich in den Kopf eines Fußballers versetzt.
Ganz genau. Ich habe irgendwie eine Eintrittskarte für die EM gesucht.
und gefunden. Das
ist der absolute Zenit meiner Fußballkarriere, dachte ich. Jetzt sitze ich natürlich in der Runde, das steigert alles.
Ja, natürlich.
Aber ja, als Fußballer hätte ich es nie so weit gebracht.
Also, jetzt zahlen wir dir 3 Euro zurück gleich. Ja? Dafür, dass du so nett über uns sprichst. Also, komm schon, der EM-Song von Tim Bensko. Wir sind sehr froh, dass du heute da bist. Und gleich nach einer Pause sprechen wir weiter über den FC Bayern München. Komm schon, zurück zum EM-Doppelfest. Bis gleich.
Du wirst noch so vieles erreichen. Vollkommen egal, wie oft du scheiterst. Einfach aufstehen und weiter. Lass alles raus, als hättest du nichts zu verlieren. Oh, komm schon, jetzt ist der Augenblick.
Doppelpass. Ja, wir haben ja schon über den FC Bayern ein bisschen gesprochen, über die Transferaktivitäten. Und ein Mann ist da jetzt auf dem Flügel dazugekommen, über den Ruth uns ein bisschen was zu berichten weiß.
Sehr gerne. Wir blicken auf den 22-jährigen Offensivspieler von Crystal Palace. Nachdem wir über João Paulinho ja schon so viel gehört haben, machen wir jetzt Michael Olise. Wir haben uns ein bisschen gefragt, wie spricht er sich selbst aus? Macht das tatsächlich auch auf diese englische Art und Weise? Hat ja englisch-französische Wurzeln, in London aufgewachsen, bei Manchester City und Chelsea ausgebildet und dann eben den großen Durchbruch bei Crystal Palace letztes Jahr in 19 Spielen, 10 Tore, 6 Assists, war aber lange auch verletzt. Und jetzt eben die neue große Hoffnung und wirklich mit vielen Vorschusslorbeeren zu den Bayern transferiert. Hat ein bisschen was gekostet, ne? Knappe 55 Millionen Ablöse, aber das ist ja ihnen wert. Interessant, wir wollen Ihnen ein Interview zeigen, das er 2022 nach einem Last-Minute-Treffer in der 94. Minute gegen West Ham geführt hat. Und das war, man möchte sagen, sehr kompakt.
Just talk us through it.
Through what the goal. I think Wolf passed me the ball, shot, scored.
Nice and brief. But it was a moment that captured the game, that won the game. And what's the feeling like when the ball does hit the back of the net?
It was a good feeling.
Do you feel you deserved it overall?
Yeah.
Und damit ist alles gesagt. Ne? Also nicht der Mann der ganz großen Worte. Also das heißt, kannst du uns mal nochmal das Tor beschreiben? Ich habe den Ball bekommen, Schuss, Tor. Ja gut, so ist es. Muss der Interviewer sich neue Fragen überlegen. Ist immer gar nicht so leicht. Jetzt ist er noch mit der französischen Auswahl bei Olympia von Thierry Henry trainiert und er hält auch große Stücke auf ihn. Und dann will er eben durchstarten bei den Bayern.
Und Ruth, jetzt sag nochmal ganz kurz, Michael Olise?
Olise, ja.
Olise. Okay, merken wir uns jetzt. Versuchen wir jetzt auch richtig zu machen. Ist das ein Mann aus deiner Sicht, der diese Summe über 50 Millionen, Stefan, rechtfertigt?
Megatalent. Das Problem ist wirklich, 18 Spiele hat er letztes Jahr nicht gespielt in der Premier League, eben wegen Verletzungen. Und das birgt dann wieder ein Risiko. Ja? Also sie hatten ja schon mit Coman einen Spieler, der oft verletzt war über
eine
lange Zeit.
Kommt jetzt später zu, weil er Olympia spielt? Ne?
Genau, Gnabry. Jetzt spielt er noch Olympia. Also nochmal eine Mehrbelastung, kommt spät zurück. Ich glaube, Anfang August kommt er erst zum FC Bayern. 3 Wochen später oder 2 Wochen später hast du die erste Pokalrunde. Es wird vielleicht ein bisschen dauern, aber von der Qualität her ist das ein Unterschiedsspieler auf jeden Fall, keine Frage.
Schon viel Geld, was Sie da in die Hand nehmen für einen Spieler, der jetzt noch nicht so bekannt ist in der breiten Masse. Sie haben ja auf der Position, Jürgen, auch ein Überangebot. Ja? Also auf diesen Außenpositionen. Wen würdest du da behalten, wen würdest du abgeben? Also wir haben auch mal ein Picto, wie wir das nennen, vorbereitet mit den Spielern, die auf der Position in Frage kommen. Da hinten sehen wir einige. Ein Sané, ein Gnabry. Haben die eine Zukunft beim FC Bayern?
Sind beides gute Spieler, beide sehr, sehr viele Titel auch mit Bayern München gewonnen. Das wird sicherlich keine einfache Situation für die Bayern sein. verdienstvolle Spieler abzugeben. Da haben sich die Bayern eigentlich auch immer schwer getan. Das machen sie eigentlich nicht so gerne. Aber ich glaube, dass von den drei genannten Gnabry derjenige sein wird, der vielleicht noch am ehesten gehen wird, glaube ich. Weil er eben auch sehr Verletzungen, du hast dann quasi mit Coman, mit Gnabry und dann der Neuverpflichtung. Jetzt hast du drei Spieler, die verletzungsanfällig allen Anschein nach sind. Und ich glaube, das ist einer zu viel.
Was für eine Handhabe hast du denn als Verein, einen Spieler zu überzeugen, zu sagen, du hast zwar noch 2 Jahre Vertrag, wie jetzt zum Beispiel Gnabry, aber es gibt hier für dich keine Zukunft?
Es gibt ja nur 2 Möglichkeiten. Ne? Wenn ein auslaufender Vertrag im Hause steht, also 1 Jahr noch, dann musst du einen Vertrag verlängern mit einem Spieler, sonst musst du einen ablösefrei abgeben. Hat man mit Alaba damals ja auch, hat man ja gesagt, das wird uns nicht mehr so oft passieren. Die zweite Möglichkeit ist, wenn der Spieler, so wie, was ich jetzt nicht glaube, dass Gnabry geht, weil der wird sich seine 19 Millionen nochmal das Jahr reintun, weil die wird er woanders dann nicht mehr verdienen, da musst du halt klipp und klar als Trainer und als Verein sagen, okay, dann sitzt du 1 Jahr auf der Tribüne. Und das musst du durchziehen. Und wenn es jemand durchziehen kann, ist der FC Bayern. Ansonsten, nochmal, die sollen alle ihr Geld verdienen, aber du musst natürlich als Spieler dann für dieses Geld ein bisschen was zurückgeben. Und das macht halt Gnabry nicht. Ne? Er ist super oft und lang verletzt. Und seit er seinen Vertrag verlängert hat, ist die Leistung auch nicht mehr da. Die war davor war sie ja ganz ordentlich, muss man sagen. Und diesen Spieler musst du ganz klar sagen, Tribüne oder geh.
Aber was hat denn der FC Bayern davon, wenn er 1 Jahr auf der Tribüne sitzt?
Ja, du musst ja mal ein Zeichen setzen, Alfred. Wenn du mit einem Spieler nicht mehr planst und dem klipp und klar mitteilst, es wäre besser, wenn du jetzt gehst. Und der Spieler sagt, nee, ich nehme einen auslaufenden Vertrag in Kauf. Dann musst du halt einen Spieler auch dann mal ein Zeichen setzen und sagen, jetzt setzt du halt 1 Jahr auf der Tribüne. Und dann muss sich der Spieler überlegen, mache ich das, setze ich mich 1 Jahr auf die Tribüne, krieg zwar mein schönes Geld, aber ich bin 1 Jahr raus. Und die Karriere soll ja in einem Jahr für Gnabry ja nicht vorbei sein.
Hältst du das für möglich, dass der FC Bayern zu solch drastischen Methoden greift?
Wenn es jemand kann, dann der FC Bayern. Freiburg kann sich das nicht erlauben, das ist klar. Aber Bayern schon.
Ja, das ist eine schwierige Sache. Bei Alaba, wo heute sagen wir ja alle, sie haben es bereut und würden es nie mehr wieder tun. Oder? Wenn ich mich an die Zeit damals erinnere, die Gehaltsforderungen von Alaba waren wohl exorbitant, wie man damals gehört hat. Und da wollten die Bayern auch ein Exempel statuieren. Und haben gesagt, nee, das machen wir nicht mit. Und haben sich damit also schon ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten. Weil die Abwehr ist ja bis heute noch nicht, ich sag mal, ja, kompakt. Es ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Wenn der Vertrag ausläuft, verlängern oder gleich abgeben. Wenn der Spieler aber nicht mitmacht, hast du ja keine Chance.
Ja, ist das nicht aber dasselbe mit Davis? Links hinten?
Ja, genau dasselbe. Ja, aber nochmal, das Einzige, wo du dann auch mal ein Zeichen auch an die anderen Spieler geben kannst für die Zukunft, dann musst du ihn 1 Jahr lang halt mal, musst du in den sauren Apfel beißen, musst sagen, das setze ich dich 1 Jahr lang auf die Tribüne.
Aber es ist ja ein Spieler, der sich... Ja, der hat sich ja nichts zu Schulden kommen lassen.
Um das geht's ja nicht. Es geht
ja, aber es ist ja eine massive Bestrafung, wenn du sagst, pass auf, du hast zwar einen Vertrag, du bist ein guter Spieler, ja, aber, mit internationalem Niveau, aber du sitzt auf der Tribüne, weil ich möchte, dass du weggehst.
Ja, aber Flo,
du hast doch den Vertrag mit dem Spieler gemacht,
ja, der FC Bayern. Ja, natürlich, aber Gnabry gibt dir doch nichts zurück, der ist doch nur verletzt. Der kriegt doch seine Kohle so oder so, ob er auf der Tribüne sitzt oder ob er verletzt ist. Ist doch scheißegal. Der kriegt er sowieso. Da kann ich ihn auch auf die Tribüne setzen, weil er mir sowieso nur 10 Spiele im Jahr spielt. Ganz einfach. Der musst du ein Zeichen setzen.
Ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Ja.
Doch, ich glaube schon, dass man es einfach machen kann.
Ich glaube, dass die ganze Situation extrem komplex ist. Wenn wir die Tafel noch mal sehen, wir haben ja auch einen Tell noch, einen Saragossa. Saragossa wurde vor ein paar Monaten geholt. Ein Tell, der gute Ansätze gezeigt hat und wirklich auch fantastisch zum Teil gespielt hat. Was denken diese Spieler? Wenn jetzt ein Olise wiederkommt, also neuer Außenstürmer, was ist meine Rolle in diesem ganzen Konstrukt bei Bayern München? Ich glaube, das ist die schwerste oder eine schwierige Herausforderung für Max Eberl und Freund, da eben eine gewisse Balance zu finden. Nicht, dass du, wenn du alle mitnimmst in die neue Saison und keiner will weggehen, dann wirst du Unruhe logischerweise haben. Was braucht Bayern München auf keinen Fall? Unruhe. Hatten sie letztes Jahr zu Genüge und waren nicht erfolgreich. Also das müssen sie aus dem Weg gehen, wie sie es schaffen. Ich finde schon, dass Gnabry auch ein Unterschiedsspieler ist, wenn er bei 100% ist. Du hast recht, oft und lange verletzt. genauso wie Coman. Ich bin wirklich gespannt, wie die da diese Lösung finden. Ein Spieler wird natürlich denken, ich verdiene viel Geld bei Bayern München. Warum soll ich gehen, wenn ich im nächsten Jahr ablösefrei bin? Ich denke, auch ein Gnabry soll sich dieser Herausforderung stellen. Und vielleicht straft er uns alle Lügen, indem wir in 3 Monaten hier sitzen und er ist der Unterschiedsspieler auf der Außenbahn bei Bayern München, ist nicht mehr verletzt und macht den Unterschied. Das kann ja auch sein. Also es ist schwierig, bei so einem Kaliber und bei so einer Qualität ist das schon extrem schwierig.
Aber du siehst ja, da kann man ja drauf warten, bis er wieder verletzt ist. Ne? Das siehst ja, Coman, der geht und verletzt sich beim Gehen.
Naja, Mario, so ist es jetzt auch nicht, muss ich dazu sagen.
Also, so ähnlich halt.
Ich meine, Coman hat den FC Bayern zum Champions-League-Titel geköpft. Nicht vergessen.
Aber vielleicht wollen sie auch gar keinen
Mario
abgeben.
Mario Götze hat uns zum Weltmeister geschossen. Ja.
Nichts gegen Mario Götze.
Nein.
Aber Mario, schau mal. Vielleicht denkt der FC Bayern ja auch weiter. Sie haben großen Kader, ich glaube 30-plus-Spieler.
Ja.
Also extrem groß für den FC Bayern. Aber die Club-WM steht dann nächstes Jahr direkt nach der Bundesliga. Kommt die Club-WM, die einen Monat läuft und dann brauchst du so einen Kader eigentlich. Also vielleicht ist der Hintergedanke auch, wir behalten den Kader genauso in dieser Größe, weil wir haben noch ein Turnier nach der Bundesliga, ein großes.
Aber ich weiß sicher, Priorität, Liste, 3 Spieler. De Ligt, Gnabry, Kimmich. Die stehen ganz oben auf der Liste zum
Wechsel. Wer hat dir das erzählt? Quellenschutz?
Da kann ich nicht drüber sprechen, Flo. So viel Geld kannst du nicht bezahlen. Dass
ich habe nur Kleingeld hier liegen. Aber ich
das habe ich schon gesehen. Deswegen. Da muss mehr kommen.
Ich meine, es gibt ja mehr habe ich halt nicht. Ja. Ja, und so hast du eigentlich in allen Mannschaftsteilen hast du solche Baustellen. Neuer ist die Frage, wie lange geht es da weiter? Müller wird möglicherweise nach der Saison aufhören. Was ist mit einem Pavlovic, ja, der diese Saison den Durchbruch geschafft hat? Jetzt ist ein Palinja da, ein Kimmich ist noch da, andere. Also einfach ist die Situation, glaube ich, nicht für die Verantwortlichen beim FC Bayern, da jetzt für Klarheit zu sorgen. Und eins muss ich ja auch sagen, haben wir hier in der Runde auch immer wieder gesagt, es muss ein Umbruch her. Und das ist, glaube ich, das, was sie versuchen.
Das ist richtig, das versuchen sie. Ich glaube, die Einkäufe sind auch gut, also zumindest mal augenscheinlich gut. Ob sie wirklich gut sind, wird dann die laufende Saison ja zeigen. Aber ich glaube schon, dass ein Kader von 30 Mann auch für Bayern München auch zu groß ist, weil du dann zu viele Unruhe drin hast. Du hast ständige Diskussionen, ja nicht nur die Spieler selbst führen dann untereinander, sondern du hast ja auch medial dann ein Problem. Du hast dann wiederum, sage ich mal, Freunde, Berater, die natürlich auch das eine oder anderen dann in die richtige Richtung dann lenken wollen, was ja auch legitim ist. Also das glaube ich nicht. Also ich bin überzeugt, dass Bayern München schon längst ihre Wege und Schritte eingeleitet hat und dass sie mindestens 3 Spieler abgeben werden. Da bin ich voll.
Tim, du kannst ja so keine jungen Spieler mehr hochziehen, wenn du 30 Leute die aufeinander sitzen hast. Wo soll der nächste Pavlovic herkommen? Was soll denn da überhaupt ein Kader? Ist der nicht mal beim Trainingplatz?
Haben wir gerade noch drüber gesprochen, dass sie keinen Platz haben, die Jungs.
Ja, genau. Und du, Tim, hörst du als Dortmund-Anhänger?
Bitte nein.
Nein?
Was bist du?
FC Bayern.
Was ist denn das?
FC Bayern.
Was?
Noch einer.
Und 1. FC Union Berlin, weil da habe ich halt gespielt.
Okay, mir hat jemand zugefügt,
dass also du würdest das
mit Borussia Dortmund halten.
Ganz schwierig.
Okay, ja, aber dann, es ist ja wirklich, lass ich dich da, aber dann kannst du dich zum FC Bayern natürlich äußern.
Ja, klar. Das ist natürlich einfach eine super schwierige Situation, solche Spieler verkaufen zu müssen eigentlich. Gerade wenn sie die ganze Zeit verletzt sind. Wer kauft jetzt einen Gnabry, der die ganze Zeit verletzt ist? Also so einfach ist es, glaube ich,
nicht. Und du hast ein Gehaltsbudget wahrscheinlich, was ja auch ein bisschen eingeschrumpft werden soll. Das ist also auch eine Herausforderung. Aber weil ich jetzt dich schon zu Dortmund anspielen würde, den Ex-Dortmunder kann man ja mal anspielen. Anton Girassi, jetzt wieder ein bisschen mit Fragezeichen, weil 2. Medizintest. Jetzt mal, wenn er den besteht und wenn man sagt, ja, der ist dann nach ein paar Monaten so fit. Gute Einkäufe aus deiner Sicht?
Wird auf jeden Fall spannend sein, auch mit Anton, der in der Liga, also in der Bundesliga, herausragende Leistungen gezeigt hat. Aber international hat das eben auch noch nicht zeigen können. Also auch das wird zu beobachten sein. Dasselbe zählt eigentlich auch für Guirassy, der ja schon mal in einem Bundesliga-Club war, vor VfB Stuttgart und da eigentlich nicht so gezündet
nichts
hat.
Nichts getroffen
und
beim 1. FC Köln.
Ja, ich wollte jetzt den Namen nicht nennen, aber ist egal. ja, also nochmal, ich glaube, dass es 2 Verpflichtungen sind, die man eventuell bei Guirassy ist ja noch ein Fragezeichen, machen kann. Aber es wird auch da wird sich jetzt zeigen, in den nächsten Wochen und Monaten hat man die richtigen Schlüsse eben bei Borussia Dortmund gezogen. Süle ist ja auch noch da. Ich habe jetzt gerade vor kurzem
wieder fit, erschlankt.
Ja. Sehr schlank. Also ich halte eigentlich sehr viel von Süle. Wenn er fit ist, wenn er in der Birne klar ist, ist er ein ungewöhnlicher Abwehrspieler. Die Frage ist immer, wie lange bleibt er dann klar in der Birne? Muss man einfach die Frage stellen, weil es ja zum wiederholten Mal, er ist ja nicht zum ersten Mal gern zum McDonald's gefahren, sondern das war ja schon häufiger.
Oder Burger King,
oder wo auch immer. Also, wo auch immer.
Wir alle nennen.
Wir können alle Ketten aufzählen jetzt. Also, wie gesagt, ich kenne ihn auch schon lange, als er auch noch in der Jugend bei TSG Hoffenheim gespielt hat, ist für mich ein außergewöhnlicher Verteidiger.
Von den Anlagen her
ein sehr, sehr guter Verteidiger. Er könnte eigentlich, aus meiner Sicht in Deutschland die unumstrittene Nummer 1 sein, wenn er eben seine kleinen Problemchen besser in den Griff bekommen könnte.
Alfred, wenn Guirassy kommt zum BVB, wo führt der Weg dann von Füllkrug hin, auf die Bank oder woanders hin? Oder dann weg? Wir hören AC Mailand und andere Vereine.
Wir schicken gerade heute ganz viele weg.
Ja, ja, Mario ist da ganz, ganz
den Mittelstürmer der Nationalmannschaft. Weg. Schicken wir auch weg.
Ja, muss er ja auch. Spielt ja da auch nicht,
wenn angeblich gibt es ein Interesse vom AC Mailand. Da passt da für mich gar nicht hin, weil so ein klassischer Stoßstürmer wie Füllkrug wird in Italien wahrscheinlich nicht so zurechtkommen.
Ja, die hatten Giroud aber, und versuchen da vielleicht einen Ersatz.
Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass der BVB auch mit beiden, also man muss ja heute auch, ich sag mal, auf jeder Position doppelt stark besetzt sein, spielen wieder Champions League und nächstes Jahr, was Stefan sagte, auch die Club-WM. Also da kann ich mir vorstellen, dass möglicherweise auch gegen tiefstehende Gegner beide mal zum Einsatz kommen.
Ja.
Und dann haben wir ja gehört, dass hier alle sagen, man muss den Konkurrenzkampf annehmen. Und so wie ich Füllkrug einschätze, wird er das auch tun.
Wir sind sehr gespannt. Da wird noch eine Menge passieren in diesem Transfer-Sommer. Ja. Ich weiß nicht, ob die Kollegen mir aufs Ohr gesprochen haben. Ich höre irgendwie nichts mehr. Ich übernehme jetzt einfach mal die Regie. Ja, ich höre so ganz leicht was im Hintergrund. Aber ich glaube, wir machen eine Pause und sprechen danach noch ein bisschen über den Abstrahleffekt, den so eine Europameisterschaft auf unser Land haben kann. Wir haben tolle Bilder gesehen, eine große Begeisterung im Land. Julian Nagelsmann hat sich mehrfach sehr, sehr gesellschaftspolitisch geäußert. Da bin ich auch ganz gespannt, was Omid Nuripur uns dazu zu sagen hat. Nach einer kurzen Pause geht es hier weiter. Kurt Hilton zum Fenster.com EM Doppelpass. Wir wollen noch mal den Bogen spannen Richtung Europameisterschaft. Und ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet. Was für Auswirkungen hat diese EM auch auf unser Land? Norman Soledad.
Die gute Nachricht lautet, das Stimmungsbarometer stand meistens auf Hochdruck. Vom Wetter konnte man das nicht immer sagen. Doch im Großen und Ganzen spielten alle gut und einträchtig auf. Die deutschen Fans und das deutsche Team.
Gemeinsam ist man stärker, mit Fans ist man stärker wie ohne. Mit seinem Nachbar ist man stärker wie ohne. Einfach einen Tick mehr Dinge wieder gemeinsam machen. Und diese Gemeinsamkeit hat sehr gut getan.
Die EM war zwar kein Sommermärchen, aber eine gute Geschichte. Ohne Happy End für das deutsche Team, aber mit der Erkenntnis, dass man der Weltklasse zumindest wieder deutlich näher gekommen ist. Und große Ziele kann man auch wieder ausrufen, aller Enttäuschung zum Trotz.
Das tut weh und auch, dass man zwei Jahre warten muss, bis man Weltmeister wird, tut auch weh.
Mit dem Ende der EM beginnt jetzt tatsächlich die Vorfreude auf die WM. Politisch war diese EM deutlich weniger belastet als die letzte WM in Katar. Die Spieler konzentrierten sich wieder auf den Fußball. Für seltene negative Ärgernisse wie Demirals Wolfsgruß sorgten diesmal andere. Positive politische Signale gab es aber auch. Sie unterstrichen die große integrative Kraft des Fußballs.
Die Spieler haben viel investiert auf dem Platz. Ja, und das ich finde, und das sollen die Jungs einfach mitnehmen, dass wir ein Land, was, die Meinung habe ich, viel zu viel in Tristesse verfällt, stetig und ständig in Tristesse verfällt und in Schwarzmalerei gemeinschaftlich geschafft haben, ein bisschen aufzuwecken und schöne Momente zu bescheren.
Die EM war auch ein Geschenk für das Land, das es in unruhigen Zeiten gut gebrauchen konnte, gerade weil es sich in letzter Zeit etwas verändert hat. Ich finde nach wie vor, dass Deutschland ein tolles Land ist. Es ist aber nicht mehr ganz das Deutschland, das es vielleicht vor 10 Jahren war. Vielleicht hat er recht. Toni Kroos will seine Kinder lieber in Spanien aufwachsen lassen. Aber die EM hat gezeigt, dass in unserem Land mehr steckt als Trübsinnigkeit und Spaltung.
Deswegen können wir, glaube ich, da auch stolz auf das Turnier sein und auch stolz auf die Mannschaft. Und ja, wir können auch ein bisschen stolz sein, Deutsche zu sein.
Und Deutschland darf wie 2006 stolz darauf sein, ein guter Gastgeber gewesen zu sein, auch wenn die Deutsche Bahn das Niveau nicht halten konnte. Doch pünktlich und rechtzeitig ist zum Glück ein Gemeinschaftsgefühl zurückgekehrt, das Anlass zu Optimismus gibt.
Dass ich mir einfach wünsche für, ja, für dieses Land, dass wir verstehen, dass es gemeinsam einfach besser geht. Wenn ich meinem Nachbar helfe, die Hecke zu schneiden, dann ist er schneller fertig, als wenn er es alleine macht. Und wenn wir immer nur in Tristesse verfallen und in alles ist grau und alles ist schlecht, dann wird sich keiner verbessern. Und das gilt im Fußball wie auch in der normalen Gesellschaft.
Der junge Bundestrainer Nagelsmann hat am Ende jedenfalls Worte gefunden, die weit über den Fußball hinausgehen. Wir fragen daher, was bleibt uns von dieser EM?
Viele Sätze auch von Julian Nagelsmann, über die es sich zu sprechen lohnt, wie ich finde. Was bleibt von dieser EM? Was bleibt uns als Land und welchen Effekt können wir vielleicht daraus ziehen?
Das ist mal für mich reinschmeißen.
Das kommt schon?
Ja, es kommt schon, weil ich glaube, man muss einfach ein paar Sachen sagen, auch wenn die floskelhaft sind.
Ja.
Erstens, dieses Land kann unglaublich viel und das haben wir gezeigt. Ja, die Bahn war eine Katastrophe. Es ist furchtbar peinlich, wenn der EM-Botschafter Philipp Lahn zu spät zum Spiel kommt, weil er mit der Bahn nicht klargekommen ist. Stimmt alles, es gibt viel, was man anders macht. Aber das Land kann das doch, das haben wir gesagt. Die Stimmung nach außen war sensationell, abgesehen von den britischen Zeitungen über meine Stadt Frankfurt. Das war alles falsch, ja. aber ansonsten, es war einfach eine großartige Europameisterschaft. Ich habe die 3 Euro nicht nur deswegen, ich gebe dir nochmal 3 für den nächsten Satz. Ich muss einfach mal zweimal einen riesen Dank aussprechen, weil es ist oft passiert, aber nicht genug. Einmal, da hinten ist einer mit dem grünen Trikot. Das waren 16.000 Freiwillige, die mitgeholfen haben, dass es eben funktioniert hat. Ohne euch hätte es nicht geklappt.
Ja, die Volunteers, ja.
Und das Zweite ist, es gab einzelne Fälle, wo sagen, Sicherheitsdienste irgendwie jemanden verprügelt haben und was weiß ich. Aber insgesamt, das war eine Sicherheitslage und ist ja noch nicht vorbei. Aber sie nee, ja, ich glaube, klar, bei dir gleich auch. Ich zahle es nachher dann in Spirituosen zurück oder so. Aber nein, im Ernst, es war für die Polizei ein Einsatz, wie es ihn noch nie gegeben hat.
Ja.
Ich war bei GSG 9, bei der Bundespolizei und was weiß ich wem alles. Das war alles relativ viel auf der Kippe. Und da rede ich gar nicht über die Fans und auch rede ich gar nicht darüber, ob die einen oder die anderen Hooligans, sondern insgesamt war die Sicherheitslage teilweise sehr dramatisch. Ja. Und die haben das unglaublich gut hinbekommen. Ja. Und dass wir jetzt 8 Stunden vorher oder so jetzt sagen, es ist hervorragend gelungen bei einer Polizei, die in diesem Land 20 Millionen Überstunden angehäuft hat, kann ich einfach nur sagen, Respekt, Kniefall, also, danke. Das ist einfach gigantisch. Noch 2 Sätze zur Frage eigentlich etwas anderes.
Jederzeit.
Ehrlich gesagt, es gibt ja dieses alte Märchen, es ist für den Kanzler gut, wenn Deutschland Weltmeister wird. Die Zeiten sind ja lange vorbei. Und die deutsche Nationalmannschaft kann nichts dafür, dass die Energiepreise zu hoch sind, dass wir zu wenig Fachkräfte haben, dass die Bahn nicht fährt und vieles andere. Die Probleme müssen wir als Politik lösen. Davor kann man sich nicht verstecken, das sollte man auch nicht. Aber natürlich ist es hilfreich, wenn die Stimmung im Land eine ist, wo man merkt, dass was geht. Und das haben die Jungs, das hat das Team Nagelsmann, ich habe vorhin Jürgen Nagelsmann, glaube ich, gesagt, liegt an Jürgen Kohler, Entschuldigung.
Ja.
Aber die haben das einfach grandios gemacht und jetzt ist es der Job, dass wir das nicht kaputt reden lassen, sondern einfach mitnehmen und daraus Kraft schöpfen, um das Land nach vorne zu bringen.
Aber lass mich ganz kurz, Alfred.
Ja.
Besteht die Gefahr, dass wir sagen, Mensch, guck mal, das hat doch jetzt so super geklappt, die 4-5 Wochen. Wir können es doch. Es ist alles gar nicht so schlecht. Oder hat diese EM auch die Probleme, die wir im Land haben, nicht nur die Bahn?
Nein, die verschwinden ja nicht und das merken eben die Leute doch. Deshalb gibt es die Gefahr nicht, sondern man muss einfach das Positive jetzt nehmen und daraus auch was Positives bauen. Und ganz ehrlich, ich meine, warum waren diese Großsportereignisse, keine Ahnung, in Peking, in Sochi oder die WM in Russland oder in Katar? Weil Länder wie Deutschland einfach sich nicht ausreichend beworben haben und dass es hervorragend geht, dass die Leute dafür auch nicht in den Knast kommen müssen, weil Großevent ist oder, keine Ahnung, die Zensur hochgefahren wird. Das geht doch. Und wenn wir das nicht bieten, landet es am Ende dann in Diktaturen. Auch da haben wir was Großes geleistet.
Okay. Alfred, du wolltest, Entschuldigung.
Herr Nuripo, ich unterschreibe alles, was Sie gesagt haben. Trotzdem will ich mal auf Ihre, also auf Politiker zu sprechen kommen, nur weil Sie gerade hier sitzen. Ich hatte das Gefühl, dass mir sauer aufgestoßen ist, dass die Politiker, glaube ich, diese EM sehr zur Selbstinszenierung genutzt haben. Der Bundesgesundheitsminister war gefühlt bei jedem Spiel. Beste Plätze, von denen wir alle träumen, also Kuchenblock.
Wer ist das, Kuchenblock?
Ja, Kuchenblock, wo man Essen kriegt und trinkt. Okay. Also ich trinke da gerne mal einen. Ja? Was mich aber richtig, richtig geärgert hat, das war Ihre Parteikollegin Annalena Baerbock, die, Sie sagten gerade, der Zug, selbst die Mannschaften sind mit dem Zug gefahren. Philipp Lahm ist zu spät gekommen. Annalena Baerbock ist 170 Kilometer geflogen von Frankfurt nach Brüssel.
Ja, Luxemburg.
Darf ich noch sagen, darf ich weiter sagen? Für sie wurde sogar das Nachtflugverbot aufgehoben. Und dann kam die Begründung, und die hat mich geärgert. Der Besuch von Frau Baerbock im Stadion sei von höchstem allgemeinem Interesse gewesen. Also mein Interesse war das nicht. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Ja, ja. Ich kann dazu auch sagen.
Ja, ja, bitte, bitte, Sie sind angesprochen.
Also, ich weiß, wie es aussieht. Einverstanden. Zweitens, es ist UEFA-Protokoll. Immer, wenn es ein Spiel gibt, muss das Gastgeberland, völlig egal, welches das ist, auch eine Delegation schicken. Und wenn, das war ja das Spiel gegen die Schweiz, wenn die Schweizer einen Außenminister schicken, dann ist es geboten, dass die Deutschen auch eine Außenministerin schicken, weil das quasi das Gängige ist, was eigentlich immer schon so ist. In jedem Land ist es so. Und teilweise, ganz ehrlich, teilweise gab es Spiele, wo die wirklich uns dahin geprügelt haben, obwohl wir eigentlich alle keine Zeit oder keine Lust hatten. Es ist ein Privileg, ich will es gerade kleinreden. Aber weil die gesagt haben, der spielt, keine Ahnung, Kroatien gegen Italien in Leipzig, mitten in der Plenarwoche, wo alle im Parlament sein müssen. Und trotzdem muss Deutschland eine Delegation schicken. Also haben wir eine gestellt. Im Falle von dem Flug ging es darum, dass sie da einen Termin hatte von 5 Stunden und danach nach Israel fliegen musste. Das heißt, die Maschine musste sowieso von Frankfurt nach Luxemburg und deshalb ist es so gekommen, wie es gekommen ist. Wie es aussieht, das weiß ich auch.
Aber dass es unglücklich rübergekommen ist.
Ja, ja, geschenkt, also. ja, klar. Aber wie gesagt, also ich kann nur sagen, nun weiß ich, dass es auch relativ viele Kollegen von mir da sind und ganz viele Selfies gemacht haben, die eine Absatzregel nicht erklären können. Und ich weiß auch, dass die Selfies von meinem Freund Karl Lauterbach alle einen konstanten Gesichtsausdruck haben und da sieht man sehr viele Zähne. Stimmt auch. Aber ich kann als einer, der Dauerkarte hat von der Eintracht, und also es ist nicht, also nochmal, es ist ein Riesenprivileg und ist richtig, aber in Berlin da oben auf dieser Tribüne sitzen zwischen Erdogan und anderen und dann einen Anzug tragen und nicht den Schiedsrichter verfluchen dürfen, dafür geht man normalerweise nicht ins Stadion. Aber dass da jetzt ein paar Leute mitgegangen sind, die vor allem, darf ich mal sagen, was mich am meisten ehrlich gesagt wahnsinnig macht, dass jetzt plötzlich die ganze Politik jetzt in Fußballphrasen redet. Wir müssen jetzt gucken, dass wir jetzt mit diesem Gesetzesentwurf nicht in die Abseitsfalle laufen. Leute, hör doch mal auf jetzt. Das ist doch kein Deutsch mehr. Aber ja, das stimmt.
Und nach der Wahl ist vor der Wahl
ja,
und so weiter.
Ja, ja, ja. Und ja, genau, das Spiel dauert 4 Jahre und alles totaler Schwachsinn. Das ist wirklich alles Schwachsinn und das nervt, das verstehe ich wiederum. Aber wie gesagt, als Gastgeberland hat man auch eine protokollarische Verpflichtung, die manchmal ausartet, aber manchmal auch zu wenig ist.
Aber dass wir uns nicht im Klein-Klein jetzt verlieren, sondern so ein bisschen das größere Bild weiterzeichnet. Was ist bei dir hängen geblieben? War das ein schönes Deutschland für dich, was wir die letzten Wochen erlebt haben?
Schon. Also ich bin wirklich sehr viel rumgekommen in den letzten Wochen und hatte eigentlich in allen Städten das Gefühl, dass irgendwie was passiert und alles so ein bisschen zusammenwächst. Aber was ich ein bisschen merkwürdig finde, ist, wenn man vorher mit
egal wem ich gesprochen habe, alle haben gesagt, sie wünschen sich von dieser EM, dass sie macht, dass wir wieder ein bisschen zusammenrücken. Und ich denke mir, wenn alle sich das wünschen, wofür brauchen wir dann Fußball? Vielleicht kann man das einfach von sich aus entscheiden, mal den Schritt auf den Nachbarn zuzugehen und beim Heckeschneiden zu helfen. Und nicht immer irgendwo jemanden zu suchen, der das jetzt irgendwie anleitet. Und eine kleine Sache. Ich hatte das große Glück, beim Eröffnungsspiel sein zu dürfen. Mhm. Alles Weltklasse, Weltklasse-Stimmung, alle aufgeregt, bestes Spiel. Aber diese Eröffnungsfeier, ja, das hätte wirklich überall stattfinden können. Und ich sitze da und bin natürlich jetzt deutschsprachiger Sänger und denke mir, wäre schon schön, wenn einer mal irgendwie ein Lied in meiner Sprache singt. Aber es sah so ein bisschen aus wie ein Fußballspiel, wie so ein Computerspiel, bei dem jemand die Rechte nicht gekauft hat. Ja. Das hatte überhaupt nichts mit uns zu tun. Es war einfach irgendwas Generisches. Und ob es jetzt hier stattgefunden hätte oder keine Ahnung, sonst wo. Das fand ich ein bisschen merkwürdig, dass man überhaupt nichts von uns irgendwie in dieser EM gesehen
hat. Bayerische Blaskapelle.
Eine Bayerische Blaskapelle. Ja. Hätte ich genommen.
Also was Julian Nagelsmann da so gesagt hat, finde ich, habe ich gerade schon gesagt, sehr nachdenkenswert.
Ja, auf jeden Fall.
Dieses zu merken, es hilft doch mehr, wenn wir uns irgendwie zusammentun, als irgendwie immer zu definieren, wo sind die Gräben und wo sind die Unterschiede. Macht der Fußball sich in dem Fall ein bisschen groß, weil er solche Sachen sagt? Oder findest du es gerade richtig, dass der Bundestrainer vielleicht uns das so ein bisschen ins Notizblöckchen schreibt?
Ich finde es gerade richtig, weil wir müssen ja auch sehen, wo wir herkommen. Vor einem Jahr oder vor zwei Jahren waren die Länderspiele nicht mal ausverkauft. Es wurde geklagt über eine Mauer zwischen Fans und der Mannschaft. Das ist alles aufgehoben worden und da hat Julian Nagelsmann sicherlich seinen Anteil daran. Also es war nicht nur das, was er gesagt hat, das mit den Heckescheren fand ich auch nicht so toll, aber wie er es gesagt hat. Ja. Also einen weinenden Bundestrainer bei dem Thema, das hat mir schon imponiert, zumal man ja Julian Nagelsmann am Anfang unter Verdacht hatte, dass er eigentlich mehr oder weniger Bundestrainer nicht so sein Ding ist und so. Er hat sich in dem Moment komplett mit der Nationalmannschaft identifiziert. Und das fand ich ganz toll.
Und er hat da eine integrative Kraft entwickelt?
Ich finde ja, die Politiker machen es relativ leicht, wenn sie permanent ihre Aufgaben im Fußball oder irgendeinem Sport oder im Sportler überziehen und sagen, hier, du musst doch mal Vorbild sein, dies und jenes. Ich finde,
Sportler dich mal um die Menschenrechte,
müssen das nicht.
Dich mal darum,
genau, so ich meine, Katar ist so ein Beispiel. Wenn wir dies mit Katar machen, kann ich nicht von der Nationalmannschaft fordern, dass die einfach so tun, als hätten wir mit denen nichts zu tun. Das ist unser Job. Wir überziehen zu viele, die Sport und vor allem Fußball, zu viel mit Erwartungen. Aber jede solche Einlassungen, die einfach gut sind und einfach ein gigantisches Signal senden, dass dieses Land großartig ist. Christian Streich, Peter Fischer bei uns bei der Eintracht, Julian Nagelsmann. Es gibt viele solche Leute, die solche Reden halten. Und für jeden dieser Leute kann man nur danken.
Sehe ich auch so und hoffe, dass wir da ein bisschen was mitnehmen von dieser Atmosphäre, die wir genießen durften hier in Deutschland bei dieser Europameisterschaft 24. Kurz nochmal Hinweise von unserem Sportwettpartner und dann sprechen wir gleich nochmal weiter über die Europameisterschaft in unserem Land. Bis gleich. Da sind wir schon wieder zurück und bevor mein Nebenmann hier was sagt, werfe ich die 3 Euro ein für
Bravo.
Nach der Wahl ist vor der Wahl oder Sehr vor der Wahl ist nach der Wahl, wie auch immer. Das Geld, was ich mitgebracht habe.
Sport 1 Geld, kann man auch noch dazu sagen.
Bitte?
So nicht aus deiner eigenen Tasche.
Ich leg's immer dahin vorher.
Ja. Wem gehört das Geld? Wem gehört das Geld?
Ja. Das nehme ich nachher mit und das ist meine Gage, die 6,50 Euro.
Eben war es noch 9.
Genau. Na gut, aber wir waren beim Nachhall dieser Europameisterschaft. Was ich beeindruckend fand, ich war auch relativ viel unterwegs in vielen verschiedenen Stadien, was wirklich schön war, die verschiedenen Nationen zu sehen, die verschiedenen Farben zu sehen, die Begeisterung zu sehen. Eigentlich in der Regel auch eine friedliche Atmosphäre und gute Stimmung auch in den Stadien. Ne?
Sehr. Also wenn man von einigen Dingen absieht, wie zum Beispiel der Wolfsgruß von den Türken letzte Woche, ich fand die Rolle, also diese Fanmärsche ist ja was. 2006 wurde das Public Viewing ins Leben gerufen. Ja. Diese EM wird mit diesen Aufmärschen, Fanmärschen in Verbindung gebracht werden. Was die Holländer da gemacht haben, Ich habe es zweimal live erlebt, das war einfach großartig. Also hätte ich heute auch gerne in Berlin nochmal gesehen.
Ja, absolut. Also das ist, glaube ich, schon was, dieses Fans im Stadion, die ja natürlich ihre Mannschaft unterstützen, aber nicht so knallhart gegeneinander losgehen. Also ich habe gerade gelesen, gab zwar ein paar kleine Zwischenfälle heute auch in Berlin mit englischen Fans, aber das war ja nicht das bestimmende Thema dieser Europameisterschaft.
Es waren Hunderte von Tausende von Leuten, da das da mal dreimal irgendwie Leute besoffen irgendwie gegeneinander laufen, das gibt's. Aber insgesamt ist es einfach nur gigantisch und der alte Spruch war ja zu Gast bei Freunden.
Ja.
Und das haben wir einfach jetzt wieder vorgelebt und das ist gut für Deutschland, das ist gut für Europa und gut, jetzt muss ich wieder zahlen, ne? Oh, nee. Gut für die Völkerverständigung.
Ja, wir zahlen.
Verständigung, gib mir Mario Basler 3 Euro.
Ja. Danke. Sonst zur Not kann ich von dem Sport 1 Geld auch noch was dazulegen. United by Football hieß der Slogan dieses Mal. Und er hat gestimmt. Und das ist schön zu sehen. Jetzt hoffen wir, dass das heute noch ein würdiges Finale gibt, einen würdigen Abschluss dieser Europameisterschaft. Wir machen noch einmal eine letzte Pause und sind dann gleich nochmal zurück beim Fenster.com EM-Doppelpass hier aus München. Bis gleich.